und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für Horrorfans von Horrorfans.
Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Diesmal geht es streng genommen mal nicht um einen Horrorfilm, sondern wir sprechen über einen richtig derben, harten Thriller aus dem Jahre 2015. Und zwar geht es um The Green Room mit Patrick Stewart in der Hauptrolle. Ein Film, der leider völlig zu Unrecht ziemlich unbekannt ist. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass der Chris vom Podcast Radio Raccoon sich bei mir gemeldet hat und mit mir drüber sprechen wollte. Bevor es losgeht, habe ich erstmal noch zwei Informationen für euch. Erstens, das Special vom letzten Dienstag, also vom 7.5., ist die erste Folge, die man sich auch anschauen kann. Ich habe die bei YouTube auf dem Kanal Let's Talk About Horror hochgeladen. Wer also Lust hat, uns mal zuzuschauen und nicht nur zuzuhören, kann das gerne tun. Und zweitens möchte ich euch mitteilen, das wissen wahrscheinlich auch viele von euch, ich war vergangenes Wochenende am 4. und 5. Mai in Freiburg das erste Mal auf einer Convention, aber nicht zu Gast, sondern mit dem Podcast. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung und hat mir super gefallen. Also an alle da draußen, die gekommen sind, um mich zu besuchen, vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich auch an alle da draußen, die Let's Talk About Horror dadurch jetzt hören, die mich also dort angesprochen haben, eine Karte eingesteckt haben oder einen Flyer und sich mit mir unterhalten haben. Vielen Dank an alle da draußen. Es war wirklich eine ganz tolle Erfahrung für mich. Das war auf jeden Fall auch nicht das letzte Mal. Ich werde ab jetzt die Augen offen halten, um dann auch zukünftig auf Horror-Conventions vertreten zu sein. Also das werde ich mir nicht nehmen lassen und ich freue mich natürlich dann auch jetzt schon auf die nächste Convention. So, liebe Leute, jetzt rede ich nicht mehr lange drum herum. Es geht los. Hallo Chris.
Hallöchen Alex, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du dabei bist. Freut mich, dass es funktioniert hat. Hat ja ein bisschen gedauert, ne? Aber endlich kriegen wir es hin.
Ja, ich meine, wir hatten dich ja bei uns schon zu Gast und da habe ich dir ja dann hinterher gesagt, dass ich großer Horrorfilm oder Thriller-Fan bin und sowas alles. Und das war nur eine Frage der Zeit eigentlich.
Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, das muss ich jetzt mit Sicherheit erstmal nochmal erklären, wo ich denn bei euch zu Gast war, weil das fragen sich nämlich jetzt wahrscheinlich alle. Du gehörst jetzt zu dem Podcast Radio Raccoon. Und da war ich vor einigen Wochen, oh, das ist aber auch schon wieder bestimmt schon 6 Wochen her, ne? Die Zeit, die rennt so unfassbar, ne? Also ihr habt ein Interview mit mir geführt, ist ja auch als Videopodcast bei YouTube verfügbar. Ich werde das mal nochmal verlinken hier in die Folgenbeschreibung für alle, die Lust haben zuzuhören. Und während des Gesprächs hast du ja gesagt gehabt, du willst mal dabei sein. Und ja, wir sind natürlich in Kontakt geblieben danach. Und es hat ein bisschen gedauert, weil alle müssen ja irgendwie Zeit haben. Wir haben ja auch noch ein Leben, ne? Kann man ja schon so sagen. Und jetzt kriegen wir es endlich hin. Wir sitzen gemeinsam vor dem Mikro und nachdem ich bei euch zu Gast war, bist du jetzt bei mir zu Gast und das freut mich.
Ja, mich auch sehr sogar. Also wie gesagt, würde ich sowas wie Radio Raccoon gerade nicht machen, wäre es was Ähnliches wie du. Und ich bin da halt auch, als wir das Interview mit dir geführt haben, ich war wirklich von deinem Engagement auch wirklich beeindruckt und hatte dann auch direkt nochmal nachgefragt. Da hattest du mir dann halt auch gleich eine Filmliste geschickt, die du halt quasi noch nicht abgearbeitet hattest.
Genau.
Und da ist mir aufgefallen, da fehlen ja einige richtig gute Dinger. Aber erstmal zu deiner Liste, da war Green Room dabei. Und deswegen, den hatte ich gesehen und von dem war ich vor ein paar Jahren, wo ich den das erste Mal gesehen habe, sehr beeindruckt.
Interessant. Also er war auf meiner Liste, den habe ich dir vorgeschlagen, nicht du mir, ja?
Ja, genau, der war auf deiner Liste.
Boah, das habe ich so gar nicht in Erinnerung. Also ich habe vor einigen Wochen oder Monaten mal bei Insta gefragt, welche Filme denn definitiv jetzt noch besprochen werden müssen. Und da sind dann einige Kommentare eingegangen und ich habe mich dann hingesetzt und natürlich alles rausgeschrieben. Ja, und da wird Green Room auch dabei gestanden haben. Deswegen war er auf meiner Liste. Denn ich hätte wahrscheinlich von mir aus, wäre ich nie auf diesen Film gekommen. Also ich hätte nie dran gedacht. Und so wird es dann gewesen sein. Also er ist wahrscheinlich gewünscht worden von dem einen oder den anderen Hörer oder Hörerin hier. Aber bevor wir loslegen, die Leute wollen erst noch mal kurz was von dir wissen. Und zwar gibt es immer so 2 Fragen, die ich dann immer Neulinge stelle, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, also erstens mal, wo kommst du her?
Ich komme aus Brandenburg, dem dünn besiedelten Brandenburg, aus einer kleinen Stadt namens Forst, Lausitz. Und ja, das war's schon. Hier bin ich geboren und aufgewachsen.
In Ordnung, wie alt bist du?
Ich bin 87 geboren. Ich glaube, ich bin 36. Ganz ehrlich, ab irgendeinem Zeitpunkt kann ich es mir nicht mehr merken.
Ich habe dich halt einfach überrascht jetzt, ne? Es ist meine Schuld.
Ja.
Okay, der war gut. In Ordnung. Ja, gut. Green Room mit Patrick Stewart. Ich habe mir tatsächlich bei diesem Film gespart, bei Instagram zu fragen, wie der Film so gefunden wird. Ja, weil das, ich weiß nicht, ob du da bei Instagram auch folgst, also ich habe da ja so eine, ich gebe halt immer dann an, welcher Film besprochen wird und dann können die Leute noch ihre Meinung dazu mitteilen, ob er gut, blöd oder sehr gut ist, was auch immer, einfach ihre Meinung in einem kurzen Satz mitteilen. Und ich habe jetzt schon den einen oder anderen dann doch eher weniger bekannten Film besprochen und da kamen dann halt auch schlichtweg wenige Kommentare rein. Also bei Der Fluch der zwei Schwestern, der ja eigentlich recht bekannt ist, da hätte wirklich mehr kommen können. Bei Motel neulich kam auch sehr wenig rein und bei Green Room hätte ich jetzt halt einfach erwartet, dass habe ich jetzt erwartet, dass viele sagen, kenne ich gar nicht. Deswegen habe ich mir gespart. Wir fangen direkt an. Erstmal zu dir. Du hast es ja gerade schon angekündigt. Du warst von dem Film schwer beeindruckt. Sag doch mal kurz, wann hast du den zum ersten Mal gesehen? Warum hat er dich so beeindruckt? Was hat er einfach bei dir für einen Eindruck hinterlassen? Lass mal kurz hören.
Oh, ich hoffe, ich darf da jetzt nicht zu weit rausfahren ich versuch's einfach mal kurz und knapp zu sagen. Ich gehe davon aus, dass der nicht das Riesenbudget hatte, ja. Das war auch, glaube ich, der zweite Film von Jeremy Saulnier. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, sein erstes größeres Ding vorneweg war Blue Ruin. Das ist auch irgendwie ein Thriller und einer der Schauspieler Macon Blair, der hier auch mitspielt, war auch da der Protagonist. Und danach hat er noch einen für Netflix exklusiv gemacht, das war dieser Wolfsnächte. Aber bei Green Room ist es halt so, der kam raus, 2015 wurde das erste Mal gezeigt und 16 lief er in den Kinos. Ich glaube, ich habe mal bei erst 2018 rum gesehen. Mhm. Und da war es so, dass ich diese Art von Film total beeindruckend fand. Also der lief, ich konnte nicht aufhören, den zu gucken. Ich habe gedacht, ja, sieht interessant aus, schaust du mal rein, was? Patrick Stewart als Böser, nie im Leben. Habe ich angemacht und erstmal diese Punkband, die sind total authentisch. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch im wirklichen Leben diese Band haben, die Ain't Rights heißt und ihren komischen Schrammelpunk machen und von Ort zu Ort ziehen, weil die Musik lieben. Also ich finde einfach diese Band so authentisch. Und der Film hat so wunderschöne, verträumte, naive Shots und Einstellungen, so, die dich einfach mitziehen. Auch wenn der Film ganz ruhig ist, davon gibt's auch ein paar Momente, das zieht mich total in den Bann. Also ich finde das unglaublich schön. Auch der ist handwerklich gut gemacht, der ist schön gefilmt und kommt ausschließlich mit praktischen Effekten. Naja, also kein CGI, obwohl es da halt auch sehr blutig zur Sache geht, aber es sind alles praktische Effekte und der ist handwerklich einfach wunderschön, meiner Meinung nach.
Okay. Interessant, okay. Also ich habe den damals, als er, glaube ich, bei uns auf DVD und Blu-ray rauskam, da habe ich ihn noch nicht gesehen. Also er war mir total fremd. Ich habe dann aber irgendwo, es muss ja im Internet gewesen sein, irgendwo gehört, dass dieser Film halt einfach mega ist. Ne? Den muss man unbedingt schauen, den muss man sich mal angucken und er ist halt einfach so unglaublich gut. Und ich habe den geschaut und du weißt ja mit Sicherheit auch, wie das ist, wenn man einen Film nicht mehr in Erinnerung hat, dann hat er wahrscheinlich keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Irgendwie, ne? Oder wahrscheinlich ganz so einen guten Eindruck. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe in meiner Erinnerung gehabt, dass ich den eher weniger gut fand. Und deswegen habe ich den mir angeguckt mit so einem, ja, ich schaue ihn jetzt, damit ich ihn aufgefrischt habe. War aber heute Nacht und heute Morgen, als ich ihn fertig geschaut habe, dann doch begeistert in Anführungsstrichen, als erwartet. Also ich hatte ihn schlechter in Erinnerung bis heute. Mhm. Ne? Also ja. Er ist dann doch schon spannender. Ich weiß aber auch noch, warum ich ihn ein bisschen schlechter in Erinnerung hatte, weil der für mich ein bisschen braucht, um spannend zu werden. Diese Szene in diesem Zimmer, wenn sie sich da einschließen, ich finde, das geht mir ein bisschen zu lang. Dieses durch die Tür diskutieren und so, ja. Das hätte ein bisschen kürzer gehen können.
Mhm, das ist richtig. Allgemein, der Film zerfasert auch ein bisschen gegen Ende. Im dritten Akt zerfasert er ein bisschen und da verliert er sich auch ein bisschen. Es wird absurder und alberner auch teilweise. Die Figuren handeln nicht mehr logisch und gerade die beiden, ich sag's jetzt mal gleich vorweg, also es gibt am Ende zwei Überlebende und die Dialoge zwischen den beiden, die sind so furchtbar. Also ich weiß nicht, dafür, dass der Film so handwerklich schön gemacht ist, sind die Dialoge zwischen diesen Figuren, gerade bei die beiden am Ende, das ist so ein Nonsens und so eine gequirlte Scheiße, bitte entschuldige, aber das ist, das, es macht keinen Spaß, den beiden bei ihren wichtigen Tiraden da im Sterben zuzuhören. Das ist einfach nur blöd, über was die sich unterhalten. Also, wenn ich weiß, dass draußen eine Bande Nazis warten mit Dobermännern oder mit, was weiß ich, für gefährlichen Hunden, die direkt an die Kehle gehen, dann laber ich wirklich nicht so eine Scheiße zum Schluss. Da suche ich mir irgendwo eine Flasche Whisky, die saufe ich aus und dann breche ich den Flaschenhals ab, indem ich dem ersten Typen in den Hals steche, wenn er auf mich zukommt. Aber ich sitze bestimmt nicht da und rede über irgendein Paintball-Spiel. Also, das war einfach unglaubwürdig.
Oh ja, da hast du recht, da hast du recht. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ich habe mir so überlegt, okay, er will ja auf irgendwas hinaus. Auf irgendwas will er ja hinaus, sodass alle sagen, oh ja, aber das blieb ja aus, ne? Das kam ja gar nicht.
Ja, dieses Bedeutungsschwangere, das führt auf nichts hinaus. Gut, die am Ende ist es ja so, die übernehmen ja dann auch wieder irgendwo die Oberhand. Es passiert auf eine sehr unglaubwürdige Art und Weise, aber es passiert halt, ne? Dieser Film ist, wie gesagt, der dritte Akt, der zerfasert ein bisschen, aber er macht immer noch Spaß. Und du hast schon recht, der braucht ein bisschen seine Zeit, um in Gang zu kommen. Aber bis zu dem Auftritt in diesem Nazi-Schuppen vergehen, glaube ich, bloß im Film 20 Minuten oder so. Und danach geht's ja schon in dieser Backstage-Room, also gleich mal zur Erklärung, der Green Room ist der grün gestrichene Raum im Backstage, da wo die Bands ihr Zeug hinstellen können, wo die sich aufhalten, sich schminken, sich nochmal ein Bierchen reinziehen können und so weiter.
Ist das der generelle Ausdruck? Sagt man das generell?
Also mir ist das nicht geläufig und deswegen, für mich ist das immer Backstage. Ich glaube, in dem Fall geht es nur darum, dass dieser Film so einen grünlichen Anstrich hat einfach.
Du hast gesagt, du bist selber Musiker, hast du gesagt. Und du hast schon in solchen Schuppen gespielt, ne?
Deswegen holt mich der Film wahrscheinlich so unglaublich ab. Das sind, ich bin halt Musiker, seitdem ich 14 Jahre alt bin. Ich habe damals auch in einer Rockband gespielt. Wir haben jetzt keinen traditionellen Punk gemacht oder sowas. Aber ich hatte meine E-Gitarre, ich habe gesungen, wir haben harte Musik gemacht und bisschen so Richtung Nirvana, sage ich mal ganz vorsichtig. Und wir haben auch schon in Städten gespielt, haben wir irgendwo bei einem Bandcontest teilgenommen und da haben wir dann auch gewonnen und haben dann halt in größeren Bikerclubs zum Beispiel auch auftreten müssen. Und bei Bikerclubs ist es ja auch ganz oft so, da hast du solche und solche. Und dann gab es da halt auch ein paar, natürlich waren da auch ein paar Neonazis drunter und uns hat das überhaupt nicht gepasst, überhaupt dort aufzutreten und für die zu spielen. Aber ich kenne die Anspannung, die die Leute empfinden, die da auf die Bühne gegangen sind. Aber sowas Provokantes, wie zum Beispiel die Band Eight Rhines gemacht hat, hier einen Song von den Dead Kennedys covern, Nazi-Punks Fuck Off zu singen, das hätte ich mich nie im Leben getraut. Das muss ich
zugeben. Okay, das ist auch schon, da hat man auch schon Eier wie Melonen, ne? Muss man sagen. Ja,
würde ich auch sagen. Also.
Okay, also in Ordnung. Gehen wir mal in den Film rein. Ich bin gespannt, was du noch so zu erzählen hast.
Ja.
Wir haben hier ja wirklich unglaublich viele Charaktere und Figuren. Also ich habe vorhin und auch gestern beim Film überlegt, oh Gott, wie kann man sich die ganzen Namen merken? Also es ist natürlich klar, wir können ja einen Film nie so zu 100% erklären und besprechen, dass jeder genau weiß, wer gemeint ist. Manchmal muss man vielleicht auch mal drumherum reden und streng genommen sollte ja auch jeder den Film einfach mal gesehen haben, bevor er hier zuhört, um dann wirklich zu wissen, was dann gemeint ist auch. Aber wenn man den Film jetzt nicht kennt, dann hat man halt, was die ganzen Namen angeht, und die Figuren wirklich, kann man gar nicht mehr folgen, ne, glaube ich.
Ja.
Aber gut, wir haben unseren Hauptdarsteller und der heißt Pat, habe ich recht?
Ganz genau, Grüße an der Stelle.
Ja, Grüße an, ich wollte es gerade sagen, weil einer von euch dreien ist ja der Pat, ne?
Genau.
Und das fand ich auch ganz witzig, als ich das vorhin gesehen habe, da war klar, dass das müssen wir natürlich erwähnen.
Die Band Ain't Rights besteht aus 4 Mitgliedern und die haben alle so ein bisschen ihre Spitznamen, ne? Das ist Pat, der Bassist. Eigentlich auch unser Hauptdarsteller, wenn man es mal ganz streng sieht.
Ja.
Dann haben wir Reese, den Drummer. Das ist so ein bisschen der kleine Hau drauf Junge, der sich nicht so allzu viel gefallen lässt. Dann haben wir Sam, gespielt von Alaya Shawkat, die Gitarristin. Die ist übrigens sehr, sehr hübsch. Also finde ich irgendwie süß. Und Tiger am Gesang, dieser grünhaarige Misfit-Punker-Junge.
Ja.
Genau.
Er ist Tiger, alles klar. Okay. Ja, es ist, der Film fängt ja damit an, dass dass sie im Auto sind und sind wahrscheinlich von der, oder was heißt wahrscheinlich, sie sind von der Straße gekommen, weil der Fahrer eingepennt ist wohl, ne, während der Fahrt. Ja. Und alle haben geschlafen und dann ist er dann schnurstracks in ein Feld gefahren. Zum Glück war das alles eine Ebene und deswegen ist nichts passiert, aber so gute 15 Meter ist der in dem Feld gelandet. Alle wachen sie auf, denken, was ist denn hier los, was ist denn mit dir passiert? Und dann, ja, er muss wohl eingenickt sein.
Ja, und keine Panik, so einfach so, oh, ich bin wahrscheinlich eingepennt, passiert so, wie als ob das schon x-mal passiert wäre.
Genau,
das,
ja.
Das schon dieser Aufmacher für den Film, das ist so, das zeigt so ein bisschen diese Unbefangenheit, diese Unbeschwertheit, die diese Band so an den Tag legt, also zumindest der Tiger, ne, das ist,
ja.
Der ist so, ach, ist mir doch egal, ich bin ein Punker, was willst du eigentlich, man kann doch mal am Steuer einpennen oder was, bei laufendem Motor, kein Problem.
Ja, genau, vielleicht haben sie noch eine halbe Stunde da so gestanden, bevor er wieder wach geworden ist.
Wer weiß, wie lange die da wirklich schon gepennt haben, ja, und das nicht ja. mitbekommen haben. Ja, so ist das Leben einer Band, so wenn die auf Tour sind, ne, da, du trinkst viel, du machst viel Party, du bist lange wach, einer wird immer zum Fahren verdonnert und wenn der dann halt auch mal einpennt, das kann schon einfach passieren, ne? Das ist nicht das erste Mal passiert.
Naja gut, sie merken ja auch, dass sie keinen Sprit mehr haben und da machen sich ja dann zwei von denen ja mit einem Fahrrad auf dem Weg zu irgendeinem Parkplatz, um ja dann Sprit zu klauen, ne? Dass die pumpen sie ja dann ab, damit ja, sie ja dann weiterfahren können. Ja, die haben halt irgendwie, also man könnte so meinen, sie sind zwar auf Tour in Anführungsstrichen, aber haben keine Kohle, ne? Also müssen halt gucken, wie sie an Sprit kommen, ne?
Ja, ganz genau. Das scheint so ihr gängiges System zu sein. Immer irgendwo zu gucken, wo sie einen großen Parkplatz finden und dann per Siphon-Effekt dort irgendwo Benzin abzapfen.
Ja,
dass genau. sie zumindest in die nächstgrößere Stadt kommen. Und dann, wenn sie dann halt mal eine Gage beziehen, dass sie davon vielleicht auch ein bisschen was in den Tank schmeißen. Also ich denke mal, diese Tour machen die, weil es geil ist, nicht, dass die verdienen daran nichts. Also die leben davon auf der Straße und haben dann halt ein bisschen Benzin. Aber wenn die irgendwo im Feld aufwachen mit schon auf Reserve der Tank ist, da muss man zusehen, dass man Sprit herkriegt. Und die haben da ja so ein richtiges System. Ein Fahrrad, hinten ist ein kleines Skateboard drauf montiert, dass einer noch drauf sitzen kann. Und dann halt diese große Tasche, wo der Benzinkanister drin ist. Also die machen das schon, als wäre es routiniert, als wäre das häufiger so. Ne?
Richtig, genau. Ja, sie fahren ja dann in die nächste Stadt und treffen ja dann diesen Punk dort, der sie ja schon erwartet und der gibt ihnen ja wohl den Schlüssel zu seiner Wohnung und sagt, fühlt euch wie zu Hause, macht was ihr wollt. Das ist auch sehr vertrauenswürdig, oder? Also wirklich 4, 5 Leute in seine Bude lassen und der kann machen, was er wollen. Also der ist schon recht vertrauenswürdiger und freundlicher Typ, ne? Also ich glaube, ich würde das nicht machen, muss ich ehrlich sagen.
Nö, aber ich glaube, so ist die Szene einfach. Also diese Punker, die sind so, die nehmen und geben immer gleichzeitig. Und dieser Typ, der das macht, der ist ja sowas wie ein Konzertorganisierer. Ich weiß gar nicht, wie genau man diese Leute nennt. Der schreibt halt für eine kleine Zeitung am College. Der holt sich halt Bands hin, lässt die bei sich pennen. Er kriegt sein Interview und versucht, einen Gig zu organisieren. Und dann hat er was davon und die haben was davon. Ne? So funktioniert das System bei dem. Der Typ, über den du gerade gesprochen hast, der mit dem Iro, der heißt übrigens Ted.
Das ist der Ted, okay.
Und der gibt ihm dann halt den Schlüssel, sagt, ich wohne da und da, ihr könnt essen und trinken, was ihr wollt, ihr könnt pennen, wo ihr wollt und sowas alles. Die sind dann da oben und trinken ein bisschen Bier, hören Musik und unser Protagonist, der Pat, der Bassist der Band, der ist dann als erster eingepennt und seine Band hat ihm dann erstmal das ganze Gesicht mit Edding bemalt. Schöne lange Augenbrauen und also Mist, sowas, was halt, ich sag's ganz unverblümt, so wie Zecken das einfach tun würden, wenn einer zuerst einpennt. Man kennt, ich kenne das wirklich, das war früher ganz oft so, der als erster eingepennt ist, der wurde auch angemalt.
Also du hast es also auch genauso erlebt, ja, du kennst das ganz genau.
Ich bin nie der gewesen, der einpennt, ich war immer die Exekutive beim Malen, da war ich immer ganz vorne mit dabei, ich fand das lustig.
Ah ja, okay, sehr gut, sehr gut. Ja, es ist ja dann so, dass sie dann ja bei ihm in der Wohnung dann ja sind und hängen ja da so ein bisschen rum und überlegen ja dann auch zusammen, was sie dann machen sollen. Und dann kommt er ja dann irgendwann auch wieder zurück und dann kommt ja dieser Moment, dass er doch dann irgendwie das Interview mit ihnen führt, ne? Und dann sagt er aber auch später, das Konzert, was eigentlich geplant war, was er für die gemacht hat, das findet aber gar nicht statt, ne? Da ist irgendwas dazwischen gekommen.
Genau, die Stadt hat ihm seine Lizenz entzogen, weil er beim letzten Konzert drunter und drüber ging und Fäkalien und Kotze hat er bloß erwähnt, alles. Die waren aber schon auf dem Weg, als er das erfahren hat. Und da sind die halt dann auch erstmal stocksauer. Die sagen dann, du musst uns den Ausfall zahlen. Und dann sagt er, ja, nee, ich habe schon eine Alternative für euch. Ihr kriegt die Hälfte vom Eintritt, ihr seid der einzige Act und Essen und Getränke gratis. Und da freuen die sich erstmal und dann siehst du bloß eine Überblende, wo die in einem Diner spielen, also wirklich so ein richtiges amerikanisches Diner, wie man sich das so vorstellt.
Genau.
Da sitzen fünf Leute drin oder so, die machen da ihren lauten Schrammelpunk. Das Lied, was da läuft, das finde ich übrigens What Have I Become, das findet man tatsächlich bei YouTube unter dem Bandnamen And Rights. Das ist Ich mag den Song total, den habe ich mir gleich auf die Playlist gelegt jetzt nochmal. Ich finde diese Szene so absurd und so witzig, wie die da drin abgehen und da wirklich nur ein paar Leute stehen und sitzen und auf ihrem Burger rumkauen. Die Szene ist halt unglaublich witzig in meinen Augen. Und die sind hinterher natürlich auch fuchsteufelswild auf den Tat, weil die haben dabei jeder $6 verdient am Ende. Und da entscheiden sie dann, ihre Tour endgültig abzubrechen, weil es einfach nichts mehr bringt, weiterzufahren. Die überlegen jetzt bloß noch, wie sie nach Hause kommen und das mit der Tour bringt quasi nichts mehr.
Richtig, genau. Ja, du hast recht, das war eine lustige Szene, weil die machen da diese Art der Musik in so einem Diner. Ich meine, wer hat denn das überhaupt, wer hat denn da überhaupt angefragt für? Wir brauchen so eine Hardcore-Heavy-Metal-Band, die bei uns in einem Diner den Gästen mal ein bisschen einheizt, während sie ihren Cheeseburger essen.
Genau, also normalerweise hast du im Diner mal so einen Gitarristen sitzen oder vielleicht noch einer mit einem Cajon, so ein bisschen ruhig und entspannt, die da ihr Folk machen oder ihren Country-Musik, während die Leute da ihre Pommes mampfen. Aber dieser laute Punk in dieser, ich finde die Szene so unglaublich schön gemacht, so einfach nur sehr, sehr lustig.
Ja, das stimmt. Ich gebe ja ganz ehrlich zu, meine Musik ist das ja nicht, ne? Ich habe damit denn doch wenig Freude. Bei mir hat sich sowieso der Musikgeschmack in den letzten Jahrzehnten immer wieder mal verändert. Das ist echt erstaunlich, ne? Wie sich so die Geschmäcker ändern können, so alle paar Jahre. Na, man sagt ja, die Geschmäcker ändern sich alle 7 Jahre. Ich weiß nicht, ob es da nur ums Essen geht oder generell, aber ich alles, ne? Würde ich auch sagen.
Ja. Frauen. Frauen essen Kleidung.
Ich glaube, bei Frauen, da bin ich mein Leben lang schon gleich, muss ich zugeben. Also das wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Aber was Essen angeht, auf jeden Fall. Und auch Musik bei mir ist ganz krass. Also ich höre nach wie vor natürlich noch das Gleiche. Aber ich bin jetzt schon seit vielen Jahren auf dem Elektro-Trip. Also aber eher so diesen chilligen Elektro-Trip. Also ich glaube, man sagt Deep House dazu. Und das ist halt gerade so momentan mein Ding. Also ich brauche halt eher diese ruhigen Beats, brauche ich gerade voll.
Also sowas wie Paul und Fritz Kalkbrenner in der Richtung, oder?
Das ist richtig, genau. Kalkbrenner auf jeden Fall. Sowas wie Sky and Sand kennst du denn vielleicht, ne, wenn du das so jetzt so angesprochen hast. Oder Feed Your Head, glaube ich, ist auch, so heißt es von Kalkbrenner. Das ist ein tolles Remake von diesem alten Lied. Das zum Beispiel ist so eine Art, die mir gerade echt gut gefällt. Dann gibt es natürlich auch noch einige. Das Chiasmos ist jetzt so gerade so voll im Kommen. Das ist eine isländische Band. Also es sind zwei Isländer, machen halt voll den ruhigen Elektro. Christian Löffler ist da auch so. Also alle, die jetzt das auch hören, wissen genau, was ich meine. Chiasmos ist jetzt auch einmal auf Tour. Die sind jetzt Ende Mai in Berlin und da reise ich extra hin für, weil das möchte ich mir mal geben.
Siehst du, meine Frau ist nämlich auch eine große Elektro-Fan-Frau und die hat zu mir gesagt, die würde unbedingt gern mal jetzt den Paul Kalkbrenner live sehen und da hat sie mich gefragt, ob ich mitkomme und das ist ja eigentlich gar nicht meins. Ne? Ich bin wirklich, wirklich ein Kind der handgemachten Rockmusik oder der akustischen Musik halt mit Gitarre, also irgendwas Handfestes so. Aber die hat mich gefragt, ob ich mitkomme und da habe ich gesagt, ja, also wir ziehen uns jetzt im Sommer irgendwann, frag mich jetzt bloß nicht nach dem Datum, ziehen wir uns Paul Kalkbrenner rein in Berlin. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, das mal live zu sehen dann und mir da einfach mal einen Eindruck von zu machen, weil ich mochte dieses Berlin Calling Album, was er 2012 oder so abgeliefert hat, das mochte ich schon sehr. Also das ist so diese psychedelischen Sounds da drin
ja.
Und das hat mich auch irgendwie bewegt und abgeholt. Deswegen Paul Kalkbrenner kann man sich auf jeden Fall mal geben, finde ich.
Wo spielt er in Berlin? Was ist das für eine Location?
Wie gesagt, meine Frau hat die Tickets bestellt. Ich habe sonst keine Ahnung. Ich kann dir nicht mal mehr den Tag sagen. Aber
du
ich
musst
weiß,
dich überraschen wird, lassen. Okay.
Genau. Ich sag dir, es ist diesen Sommer und ich kann mich hinterher auch gerne bei dir melden.
Okay, alles klar. In Ordnung. In Ordnung. Ja gut, also es ist so, wie du gerade gesagt hast, die kriegen dann ihr Geld und haben dann, wie du gerade so schön gesagt hast, irgendwie $6 verdient pro Kopf und haben da überhaupt keinen Bock mehr. Der eine von denen greift ihn ja auch an, ne? Also den Ted, also so um den Dreh, wir lassen uns doch nicht verarschen von dir. Genau. Und ja, und der dreht ja so kurz am Rad, ne? Deswegen, dann steigen sie ein. Aber dann ist es doch schon so, dass der noch eine Idee hat, ne? Also er sagt dann schon, genau, magst du darauf eingehen? Also er sagt zu ihnen, dass er halt doch noch was in der Hinterhand hat für einen Auftritt.
Er hat wenig Zeit, also der hat wenig Kontakt zu seinem Cousin, aber er sagt, er ruft den an, ihr müsst eher Richtung Portland fahren, sagt er dann, weil die Szene hier tot wäre. Und dann will er den Cousin Daniel anrufen und fragt, ob der den irgendwie einen Gig klar machen kann. So 20 Minuten später stehen die mit gepackten Sachen vor seinem Haus und er sagt, ja, die Sache steigt, ich schicke euch die Adresse. Da ist so ein Club, der ist mitten im Wald und da könnt ihr auftreten, $350 Gage, abzüglich Getränke. Macht er das einfach. Und die sagen, was ist das so für Publikum, wer spielt da so? Und dann sagt er schon so ein bisschen, naja, das sind viele Stiefel- und Hosenträger. Entweder sind die extrem rechts oder super weit links. Und das heißt schon so, dass da ein paar Radikale unterwegs sind, aber nicht organisiert. Und deswegen machen die sich auch keine Sorgen. Die hätten da nämlich auch Angst als... Die sagen zwar immer wieder im Film, dass die bloß eine Rockband sind, aber wenn man die Musik von denen sich explizit anhört, die machen eine Mischung aus Punkrock und Hardrock. Und deswegen, das kann auch in so einem Club, wo halt sonst nur Bands spielen, die Rechtsrock machen oder so, kann das halt extrem schnell zu Stress und Ärger führen. Aber weil die halt in dieser Notlage sind, sagen die auch sofort zu. Ne? Mm. Und fahren dann halt Richtung Portland weiter. Ich weiß nicht mal, wie der Club heißt. Ich glaube, das wird gar nicht weiter betitelt, wie der Club überhaupt heißt.
Nee, habe ich auch nicht aufgeschnappt.
Aber die kommen da an und treffen sich sofort mit dem Daniel, mit dem Cousin von Ted. Und da will der Tiger, der will auch schon was mit dem besprechen, wegen der Freundin und sowas alles. Und der sagt ihm sofort, hey, halt die Fresse. Das red einfach nicht darüber. Und der geht ihn auch sofort schräg an, weil der Ted hat noch gesagt, Daniel will mich mit seiner Freundin besuchen kommen. Aber das kommt erst hinterher raus, warum das überhaupt ist und warum der da so reagiert. Das ist eine ganz, ganz merkwürdige Szene. Du fragst dich, was ist mit dem Kunden los? Warum geht er den sofort an den Hals? Aber
ja, das stimmt, ja.
Das erklärt sich alles innerhalb weniger Minuten sogar. Das da, also was heißt weniger Minuten? Aber eine halbe Stunde später weißt du, warum er so reagiert hat quasi.
Mhm.
Und dann kommt die rechte Hand von unserem Hauptantagonisten, also hier von Patrick Stewart. Ne? Der spielt einen Mann, der heißt Darcy. Darcy Banker ist der Eigentümer von diesem Punkschuppen, gespielt von Patrick Stewart. Mhm. Und seine rechte Hand heißt Gabe, der gespielt wird von Macon Blair. Finde ich übrigens eine sehr gute Performance. Der Typ, der macht das gut. Der hat dieses, der hat was Menschliches, obwohl er so ein abgebuffter Nazischläger-Typ eigentlich ist. Aber der haut halt nicht, der ist nur berechnend und sowas alles. Ne?
Ja, stimmt, genau.
Ja,
genau.
Der bringt die Band dann halt in den Club und die stellen gleich fest, da wurde halt schon der Bandname falsch geschrieben an der Anzeigetafel. Ja. Da steht nicht Ain't Rights, da steht Aren't Rights. Und überhaupt, die Ain't Rights, nochmal dieser Bandname, ne? Das bedeutet ja übersetzt nicht rechts, ja?
Ja.
Und jetzt, wenn da Aren't Rights steht, heißt das nicht rechten oder sowas.
Ja.
Das ist, also die scheinen da auch wenig Respekt davor zu haben, ob da ein Bandname richtig geschrieben ist oder nicht. Und das soll so ein bisschen gleich zeigen, so wie, vielleicht ist es mit Absicht gemacht und ihr seid hier gar nicht so richtig willkommen. Vielleicht ist es aber auch wirklich einfach nur, naja, okay, die machen sich hier keinen Kopf drum, ob das richtig geschrieben ist oder nicht. Scheiß drauf.
Das interessiert die wirklich überhaupt nicht, ja, mit Sicherheit.
Genau, und Gabe bringt die dann halt direkt an der Bühne vorbei in den Green Room und sagt ihnen in 15 Minuten einen Soundcheck und in 20 Minuten fängt er an. Genau.
Okay, ja, und es ist ja auch dann schon recht schnell zu sehen, dass sie ja dann auch auftreten. Dann fangen die ja dann auch an, wirklich ihre laute Musik dann zu spielen. Und so ein paar Leute sind ja eigentlich auch ganz angetan. Also die wippen so ein bisschen mit dem Kopf mit. Aber dann gibt's aber auch dann gleich dann schon so Leute, die es scheiße finden. Ne? Also die schmeißen dann ihren Becher oder ihre Flasche sogar auf die... aber sie machen halt weiter, ne? Also ich glaube, ich hätte da schon erstmal keinen Bock mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich beworfen werden würde, da wäre ich eigentlich ganz schnell raus da. Und das ist jetzt auch nicht das Publikum, das du dir so wünschst. Also
nee, überhaupt nicht. Das sind halt alles Faschos, die da stehen, gefühlt. Also von Ultralinks kann da keine Rede sein, ne? Die gehen und die machen auch was wirklich Provokantes. Die sind schon eine Punkband, so mit bunten Haaren und was weiß der Teufel nicht noch alles. Und dann spielen die auch noch von den Dead Kennedys dieses Nazi-Punks Fuck-Off-Lied, was eine absolute, also wenn man sich den Text dazu durchliest, dann ist das eine absolute Provokation der übelsten Sorte. Ja. Es ist ein Wunder, dass die das. Also ich würde jetzt ja sagen wollen, es ist ein Wunder, dass die da lebend rauskommen, aber die kommen halt nur noch lebend von der Bühne runtergefühlt, ne?
Ja, das stimmt, ja.
Das erste Lied damit, das war erstmal eine Mega-Provokation und dann fangen sie mit ihrem regulären Set an und dann sieht man halt wieder in so einer verträumten Slow-Mo-Sequenz, wie dann so die Musik ausfadet und dann wird so ein bisschen melancholische, verträumte Musik gezeigt und du siehst halt, wie die Leute da am Tanzen sind. Am Moschen und am Pogen, dass die das dann am Ende doch gut gefunden haben, insgesamt, was die da gespielt haben.
Ja, richtig. Genau. So habe ich es auch verstanden.
Genau.
Ja, in Ordnung. Dann haben wir dann auch dann recht schnell doch diesen Szenenwechsel. Also das Konzert ist rum und sie werden auch bezahlt, ne? Ich glaube, sie kriegen auch genau. Geld. Und dann ist es so, dass sie dann ja eigentlich auch gehen wollen. Sie wollen ja abreisen. Aber irgendwie, da ist ja dieser eine, das ist dieser große, Big Justin wird er genannt, ne?
Genau, Big Justin.
Also er ist ja auch der ihnen das Geld gibt und dann möchte er ja auch dann, dass sie jetzt gehen. Die Sam hat ja allerdings was vergessen, glaube ich, sie ist das, ne? Sie geht nochmal zurück und dann sagt so, ich muss doch meinen Sohn so holen, irgendwas.
Nee, sie sagt, sie, also das steht, die ihr Zeug wurde alles schon rausgeräumt von Big Justin. Der hat das alles schon in den Flur geräumt.
Ah ja, genau.
Und die Band wundert sich darüber schon, weil das ja eigentlich hieß, das soll nicht im Flur rumstehen. Aber egal, Big Justin hat alles rausgeräumt und die wollten gerade auf den Sprung. Der sagt, ja, ihr habt eure Gage, ich gebe euch noch ein paar Bier mit auf den Weg. So ein bisschen schnell weg jetzt hier, ne? Und dann sagt aber Sam, sie hat ihr Handy drin vergessen. Und Pat, der Letzte in der Reihe, der bleibt dann halt stehen und sagt, warte, ich hol's. Und dann geht er, klopft kurz an, die Band Cowcatcher steht gerade drin, also der Main Act an dem Abend, der klopft kurz an und geht nur zu dem Handy, will das holen und dann sieht er plötzlich, dass da ein totes Mädchen auf dem Boden liegt mit einem Messer am Kopf. Und der fackelt dann gar nicht lang, ruft sofort den Notruf an und Big Justin kommt ihm dann schon entgegengerannt und sagte, ihr solltet mir folgen. Und dann geht das drunter und drüber, gibt's ein Handgemenge. Er will schnell die Polizei anrufen. Und dann kommt auch Gabe mit dazu. Sie nehmen ihm das Handy weg, halten die so ein bisschen in Schach, so erstmal im Gang stehen lassen alle. Er nimmt ihm das Telefon weg, drückt auf Auflegen, geht ganz kurz weg aus dieser Geschichte mit dem Telefon, geht in so einen Wohnwagen zurück und holt sich erstmal eine Knarre. Und dann drängt er die Leute wieder zurück in den Green Room quasi. Mit der Band, die mit dem Mörder da von der Frau zusammen, mit der Leiche und Big Justin ist auch mit drin und passt auf die auf und bewacht quasi die Tür, dass die jetzt nicht einfach abhauen und irgendwen anrufen.
Hast du das Messer im Kopf von der Frau direkt beim ersten Mal gesehen? Ich muss zugeben, das ist mir immer ist immer an mir vorbeigegangen. Ich habe das erst dann gesehen, wenn sie es ihr rausziehen nachher. Aber vorher, auch wenn man sie sieht, ich habe das Messer nie registriert.
Also ich, die lag ja bewegungslos auf dem Boden. Das kriegt man schon mit, dass irgendwas nicht stimmt. Also das Messer direkt ist schwer zu sehen, da gebe ich dir absolut recht. Weil ja auch kein Blut da ist weiter, ne?
Ja, genau.
Erst als das Messer rausgezogen wird, siehst du ja, dass die wirklich tot ist und ach, ist schon schlimm, die Szene. Dieser Film, der ist absolut nicht zimperlich. Seid ihr zart beseitet, dann lasst den auf jeden Fall aus.
Gut, dass du das sagst.
Ja, ja.
Der haut wirklich ordentlich rein. Der hat eine, ich meine, man hat schon mehr Gewalt gesehen. Der hat diese beiläufige Gewalt halt einfach, finde ich.
Ja.
Also er zeigt gerade, wenn die abgeknallt werden, zeigt er das auf eine ganz miese Art, wie man es eigentlich selten sieht. Weißt du, wenn die sich gegenseitig abballern in einem Schussgemenge und sowas, dann, okay, das haben wir schon tausendmal gesehen. Und wenn das Blut noch so doll spritzt, das interessiert uns gar nicht. Aber so dieses wirklich sich von hinten nähern und dreimal in den Kopf und so völlig, völlig ungeschnitten auch, einfach draufgehalten in dieser Situation, das hat mich vorhin auch schon ein paar Mal erschrocken. Muss ich ehrlich sagen, das ist schon hart, ne?
Da gibt's ja die Szene, wo der Bassist Pat dann später den Revolver rausschmeißen soll und dann wird sein Arm so mehr oder weniger von mehreren Macheten.
Das auch, ja.
Das sieht so schlimm aus einfach, wie sein Arm, der ist so am Arsch, der Kerl. Aber da können wir ja dann gleich drauf zukommen. Also das ist wirklich, da ist mir ganz kurz hochgekommen. Ich meine, ich habe auch schon schlimmere Filme gesehen. Aber das war halt handwerklich so gut gemacht, ne?
Das stimmt.
Ich war zum Beispiel, wenn ich mir Inside angucke, der wirklich absolut nicht blutleer ausgeht, der wirklich schlimm ist, da frage ich mich immer, was ist davon noch praktischer Effekt? Und was ist da, ob da, ist da mit CGI getrickst? Das kann ich manchmal bei Inside zum Beispiel gar nicht erkennen. Du weißt bestimmt, ich glaube, den hast du schon besprochen, oder?
Ja, klar, ja, genau, den habe ich schon besprochen, ja.
Ja, ja, genau. Der ist wirklich gut. Der ist schlimm.
Ja.
Wir haben die Situation, dass Gabe und Justin dann die beiden Bands bewachen, inklusive Leiche, und die Notrufzentrale ruft zurück. Und dann muss Gabe sich ja ganz schnell was einfallen lassen. Ne? Also die wurden getrennt und da wurde schon gesagt, es gab eine Messerstecherei. Also will er in Ruhe nochmal eine Messerstecherei melden. Wo er sich dann ganz schnell zwei Jungs dort aus dem Club organisiert, die halt auch so loyal sind, dass die für eine Weile sogar in den Knast gehen würden. Und sagen, hier, passt auf, ich gebe euch jetzt ein Messer, das hat eine 7 cm Klinge. Einer von euch greift den anderen jetzt an. Ihr stecht euch ab, geht kurz in den Knast oder ins Krankenhaus oder was auch immer. Und wenn ihr wiederkommt, gibt's das und das Geld. Und dann hat er zwei Sündenböcke, die er der Polizei vorwerfen kann, ohne dass da eine Leiche gemeldet wurde. Und so kommen die erstmal aus dieser Nummer raus, ne? Und schon ist der Geschäftsführer, Darcy Banker, auch da. Ja, die heucheln der Polizei dann erstmal vor, dass alles in Ordnung wäre, ne?
Ja, das ist natürlich ganz schön gerissen, ne? Also die Cops haben das halt mitbekommen mit der Messerstecherei und dann auf die Idee zu kommen, sich zwei Jungs zu holen, die sich dann wirklich verletzen, damit die Cops zufrieden sind, weil sonst, wenn die kommen und die sagen, nein, nein, hier ist keine Messerstecherei gewesen, wollen die sich umgucken, logischerweise. Also müssen die denen ja jetzt irgendwas zum Fraß vorwerfen, in Anführungsstrichen, den Cops, damit die das glauben, ne? Und das hat ja dann auch funktioniert. Ja.
Genau, da sind zwei Jungs, die scheinen irgendwie sogar Zwillinge oder sowas zu sein oder Brüder, die halten sich dann fest und dann sticht der eine zweimal zu im Bauch vom anderen, nicht zu tief, aber schon, der sticht ihnen schon im Bauch, also das sah mies aus, was da passiert ist und die beiden werden dann halt von der Polizei mitgenommen und fertig ist die Sache, ne?
Richtig.
Und dann geht Darcy auch der Darcy Banker geht dann auch zum Green Room, der ja jetzt von innen verriegelt ist und dann will er anfangen mit der Band zu verhandeln und zu diskutieren. Also erstmal wird die andere Band dann noch rausgeholt, ne? Die kommt zurück.
Warum eigentlich? Warum darf die andere Band gehen?
Weil das die Hausband ist und das sind auch so eine, also das sind drei Mann, aber nur einer von denen ist wirklich wichtig, das ist der Bassist Worm, der ist nämlich auch der Mörder von dem Mädchen, ich glaube, sie hieß Emily, wenn mich nicht alles täuscht, Emily, genau, eigentlich ist sie die Freundin von dem Bassist Worm, aber als der rausfindet, dass die abhauen will und ihn verlassen will, hat er so eine Kurzschlussreaktion, der ist halt auch ein richtig krasser Junkie und dann tötet der die einfach so, das ist der Aufhänger der Story, ne, der tötet sie aus niederen Gründen einfach so, was, du willst mich verlassen, du willst abhauen, gut, hast du ein Messer im Kopf. Ich meine, so sollte es eigentlich nicht laufen. Was dann aber später rauskommt, die will mit dem Cousin von Ted, also mit dem Daniel, will die eigentlich abhauen und will von dieser ganzen Nazi-Szene weg. Die wollen weg aus diesem Club und von diesen, da gibt's ja wie so eine, doch so eine Untergrundbewegung anscheinend, die roten Schnürsenkel oder wie die heißen. Oder Red Laces, weiß nicht genau, wie die genannt werden. Aber das scheint schon so ein bisschen da so eine Art Club-Geschichte zu sein. Und die sind dann doch organisiert. Ne? Der Darcy Banker spielt halt einen Boss von so einer absolut bösartigen Nazi-Bande, die halt auch über Leichen gehen. Und das sieht man ja auch sofort. Ne? Die schicken die Polizei wieder weg und wollen dort halt gleich mal eine Leiche verschwinden lassen. Und zur Not, wenn es sein muss, auch gleich eine ganze Band. Und das soll dann halt auch am besten wie ein Unfall aussehen. Aber wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Also die sind halt abgekühlt, abgekochte Hunde sind das. Ganz, ganz.
Ja, das ist richtig. Wie du sagst, die Band darf gehen und nur die bleiben da. Die sagen halt auch, was habt ihr vor? Und wir haben nichts verbrochen. Und dann wird ja dann der jetzt habe ich seinen Namen vergessen, wie heißt der, Big Justin, ja, der bleibt ja dann bei ihnen und bedroht die ja auch mit der Waffe, ne?
Genau.
Da ist ja aber noch dieses andere Mädchen drin, diese junge Frau, das ist die Amber. Wer ist sie eigentlich? Warum ist sie dabei? Weiß man das gar nicht? Ist sie ein Kunde, ein Gast gewesen? Zu wem gehört die? Warum ist die noch mit da? Und warum darf sie nicht gehen? Ist dir das bewusst?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das scheint, ich weiß nicht, ob sie ein Groupie ist oder ob sie halt irgendwie was mit einem aus der Band hatte oder einfach nur die Freundin von Amber war, die letztendlich mit Backstage durfte.
Ach so, ja,
was,
okay.
Also sie ist aber auch eine kleine, so ein Skinhead-Mädchen ist sie auf jeden Fall auch. Sie erklärt das kommt auch ganz, also dieser Film ist nicht politisch, ja, aber es kommt ganz kurz mal zur Sprache. Ja, warum ziehst du mit den Rechten rum? Wie kann man auf so einen Schwachsinn reinfallen und all so ein Blödsinn? Die diskutieren auf jeden Fall ganz kurz die Gesinnung aus. Aber das passiert ganz beiläufig, während die eigentlich gerade am Ausweg suchen sind. Auf jeden Fall beschließt Gabe, dass die Band gehen darf, aber Amber bleibt mit dort drin, mit der Band Ain't Rights zusammen und Justin bewacht die. Und dann gibt es diesen kurzen Moment, wo er sagt, also wo da ein bisschen so Psychospielchen getrieben werden, so wie, naja, um denen jetzt Sicherheit zu geben, gibst du denen jetzt die Waffe und steckst dir die Patronen ein. So, und dann wird hier niemand mehr bedroht. Aber der Drummer Reese kann den Big Justin dann letzten Endes überwältigen und der hat dann noch so einen fiesen Festhaltetrick, wo die den dann halt fesseln und dann nehmen sie ihm die Pistolenpatronen wieder ab und dann haben die in dem Raum halt die Überhand. Und währenddessen ist Darcy draußen und diskutiert mit Pat, wie die Situation lösen können und so.
Genau, so ist es. Die Amber, muss ich sagen, die wird übrigens gespielt von der britischen Schauspielerin Imogen, was ist das für ein Name?
Frag mich nicht, wie man den ausspricht.
Keine Ahnung, also ich würde sagen Imogen Poots und die kommt mir bekannt vor die ganze Zeit und die hat in 28 Weeks Later die Tochter gespielt, da ist natürlich noch ein paar Jahre jünger.
Ah ja, okay. Also, wie man den Namen ausspricht, keine Ahnung, Imogen Poots hätte ich jetzt auch gesagt, aber. Also,
es gibt Vornamen, der fragst du dich, wo kommt das denn her, ne, aus England oder so?
Da sitzen zwei Leute und sagen, wie wollen wir unsere wunderschöne Tochter nennen? Ja, ich habe da einen Vorschlag, wie wär's mit Imogen? Das ist so. Wie kommt man darauf?
Das ist für mich auch ein Rätsel, ja. Jedenfalls, du hast es gerade erwähnt, sie können Big Justin überwältigen und haben dann irgendwann auch die Waffe und da kommt er dann auch nicht raus, weil es ja schon viele sind. Amber unterstützt sie ja auch. Ich meine, sie will da ja auch nicht weiter gefangen halten werden. Sie verbarrikadieren die Tür mit der Couch und setzen den Big Justin dann ja auf diesen Sessel. So, und der Darcy, der von Patrick Stewart gespielt, der steht ja jetzt draußen an der Tür und redet ja mit denen. Es ist alles okay. Und dann meinen sie, ja, wir warten aber erst auf die Polizei. Ja, die war da, die ist aber auch wieder weg. Das zeigen sie gar nicht, dass die Polizei wieder fährt, ne? Das hat mir gestern gefehlt. Irgendwie dachte ich, die wären halt ständig noch draußen, aber die sind halt weg. Aber das, finde ich, hätten sie zeigen können, dass die wieder fahren.
Ja, das ist vielleicht eine kleine verpasste Gelegenheit. Aber ehrlich gesagt, mir ist es nicht aufgefallen. Du achtest sowieso die ganze Zeit nur, obwohl da draußen gerade was abgeht, willst du sehen, was passiert im Green Room. Du willst wissen, wie entwickeln sich das da. Und die Stimmung ist ein paar Mal kurz davor, extrem zu kippen.
Ja.
Und dann, als Darcy Banker kommt, wird das Ganze auch noch, nimmt das ein bisschen an Fahrt auf. Der sagt denen dann halt, ey, passt auf, ihr werft jetzt die Waffe raus und dann könnt ihr auch gehen. Aber diese Waffe, die werft ihr definitiv vorher raus, anders läuft's nicht. Und dann fangen die an zu diskutieren, ja, wirf uns doch dafür ein Telefon rein. Und dann sagt er, nein, auf gar keinen Fall. Ihr werft mir jetzt die Waffe raus und dann könnt ihr auch gehen, ganz einfach. Aber man sieht ja vorneweg, dass die schon längst den Wagen von der Band durchsucht haben und die reden so ein bisschen in Rätseln, wie die loswerden könnten schon. Die haben auf jeden Fall schon längst einen Plan, wie die Band loswerden können, ohne dass die labern, dass die nicht noch zur Polizei gehen oder sonst da was. Und diesen Plan, dass die da was aushacken, aber nicht wie der Plan vollständig aussieht, das sieht der Zuschauer auf jeden Fall an der Stelle schon. Und du weißt selber, du darfst Darcy nicht vertrauen, aber die Band weiß es noch nicht. Und kurz bevor Pat davor ist, die Waffe rauszuwerfen, hockt der Amber unten an diesem kleinen Schlitz der Tür und sieht dann, als er die Tür ein Stück aufmacht, dass neben Darcy Banker schon ein Stiefel ist mit roten Schnürsenkeln. Sie weiß auf jeden Fall, da stehen 10 Mann locker am Gang, die jetzt kurz davor sind, die Band in Stücke zu hacken oder kurz und klein zu schlagen. So. Und im letzten Moment sagt sie, das ist eine Falle. Er will die Tür gerade wieder zuschlagen, aber sein Arm wird schon gegriffen und festgehalten und da sind dann Leute schon mit Messern, Äxten oder man sieht's nicht, man sieht nur, wie Pat sein Arm zugerichtet ist hinterher mit mehreren Schnittwunden. Das Handgelenk hängt nur noch so ein bisschen dran, der kann den Arm eigentlich kaum noch bewegen und er schreit wie am Spieß, ne?
Ja, das war schon ziemlich krass. Ich muss aber auch sagen, da waren sie aber auch irgendwie nicht sonderlich klug, finde ich, sich darauf einzulassen, weil sie sagen zwar, also die sagen ja definitiv, Telefon gibt es nicht im Tausch zur Waffe. Da muss man sich ja schon mal fragen, warum nicht? Ja, warum dürfen wir kein Telefon haben? Das ist das Erste. Und zweitens ist es so, wenn die ihnen doch die Waffe gegeben haben und er aber die Patronen behält, weil das ist ja der Vorschlag, das ist ja die Bedingung, dass sie die Patronen bei sich behalten. Wer sagt denn nicht, dass die draußen Patronen haben und laden die Waffe? Und wer sagt nicht, dass die sowieso Knarren haben ohne Ende? Also was bringt ihnen das? Die Waffe ist doch der einzige Grund, warum sie nicht reinstürmen können. Ihnen die Waffe zu geben und dann die Tür wieder zuzumachen, ja, was soll denn dann passieren danach? Was ist denn dann noch der Plan? Das bringt doch gar nichts.
Das ist ja halt, das weiß der Zuschauer, weil die sich schon was ausgemacht hatten, dass die Band am Arsch ist auf jeden Fall. Aber das weiß die Band noch nicht. Die sind so mega unter Adrenalin und wissen nicht, was sie jetzt glauben können. Aber ja, natürlich wäre es dumm, die Waffe einfach so rauszugeben. Aber man vertraut ja immer wieder am Ende in die Menschlichkeit und er sagt, wir wollen euch nur hier unversehrt rauskriegen. Das ist ja das, was Darcy Banker zu Pat sagt. Mhm. Aber dass der lügt wie gedruckt, das ist denen im ersten Moment noch nicht klar, ne? Dass da schon 20 Glatzen vor der Tür stehen, die da kurz davor sind, da alles kurz und klein zu schlagen. Und er sagte dann auch, das soll keine Drohung sein, aber wir haben hier jede Menge Waffen, uns geht's doch nicht um diese ähnliche scheiß Knarre. Die haben nur Angst, dass sie selber verletzt werden, wenn die da jetzt einfach so reingehen würden. Also da sind ja 5 Patronen in der Trommel drin, es muss ja nicht sein, dass jemand von denen angeschossen wird. Mhm. Ne? Und deswegen, das ist eine absolute Pattsituation. Und in dem Moment, wo Pat halt angegriffen wird und die Nazis kurz davor sind, in das Zimmer reinzugehen, fängt auch der Drummer Reese an, Big Justin wieder zu würgen. Also er erwürgt ihn letzten Endes sogar. Also er drückt ihm so lange die Luft ab, bis der halt weg ist. Und da gibt's dann halt die erste sehr, sehr merkwürdige Szene mit Amber, um sicherzugehen, dass der wirklich tot ist. Ja, wie können wir jetzt feststellen, dass der jetzt wirklich tot ist? Sie nimmt das Teppichmesser von dem Justin und schneidet ihm den kompletten Bauch damit auf. Also du fragst sie so, ist der tot? Dann schneide ich ihn mal kurz am Arm. Du siehst doch dann, ob er zuckt oder nicht.
Ja, genau.
Nein, erstmal den gesamten fetten Wanst aufschneiden. Die Alte ist so Panne, wirklich. Also diese Amber, die hat so ein Ding zu laufen. Ich weiß nicht. Ich fand's so eklig, dann auch die Stelle, ist er tot. Na, ich gehe mir jetzt sicher, ich schlitz mal den kompletten Bauch auf.
Ja, das war schon hart. Es ist ja auch so, dass er ja auch doch vorher den Arm gebrochen bekommt, ne? Das passiert ja auch noch.
Ja.
Also, nur es nochmal kurz ein bisschen zusammenzufassen. Also, die wollen die Waffe haben und der sagt, okay, dann machen wir das, geht von der Tür weg, ich gebe euch die Waffe raus. Die Couch wird weggeschoben, die Tür wird einen Spalt aufgemacht, so 6-7 Zentimeter vielleicht. Und ich dachte mir, halt doch nicht den Arm raus, du Depp. Weißt du, warum lässt er sie nicht einfach nur rausfallen oder er schiebt sie am Boden kurz raus und die Tür direkt danach wieder zu? Weißt du, halt doch nicht deinen gesamten Arm bis zur Schulter raus. Das ist doch völliger Unsinn. Ist doch klar, dass dir gegriffen wird, oder?
Ja, klar. Also da handelt er wirklich unlogisch an der Stelle. Das ist wirklich nicht klug. Also überhaupt, wie gesagt, nur durch diese Amber ist nicht noch Schlimmeres passiert. Eigentlich wollten die ja wirklich bloß, dass der die Waffe rausgibt und dann wäre die Tür aufgetreten worden und die Glatzen wären da rein und hätten dort alle kurz und klein geschlagen. Ne?
Ja, genau.
Das war halt wirklich eine. Aber in dem Moment passiert ganz, ganz viel. Wir haben dann halt den verwundeten Pat, wir haben den toten Justin, die Tür ist wieder zu, die Waffe ist wieder draußen bei Darcy. So, jetzt hat er der Band erstmal das größte Druckmittel abgenommen, und zwar, dass die Knarre nicht mehr haben. Zuvor gab es ja einen kleinen, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, der Darcy Banker musste irgendwie zusehen, dass dieser Schuppen leer wird und täuscht einen ganz kurzen Stromausfall vor und sagt dann allen Zuschauern und Gästen, dass die gehen müssen, weil die Hauptsicherung durch wäre, so dass der da erstmal unnötige Zeugen aus dem Club rauskriegt.
Ja, richtig.
Und in der kurzen Zeit hat der Sänger Tiger, der hat beim Stromausfall festgestellt, dass unter dem Green Room, dass da irgendwie durch den Boden irgendein Licht geleuchtet hat. Und er denkt zuerst, es wäre Tageslicht. Also er glaubt, dass man aus diesem Green Room auch anderweitig rauskommen könnte als durch die Tür. Und das ist ja dann ihre Strategie. Als er seinen Bandmitgliedern das erzählt, dass er da was gesehen hat, fangen die auch an, halt sich da aus dem Raum quasi rauszugraben, mehr oder weniger. Die zerstören halt den Fußboden und finden unter dem Green Room an sich ein Heroinlabor. Also zumindest wird das Zeug dort hergestellt. Mhm. Und das ist der Grund, warum Darcy auf jeden Fall möchte, dass da die Polizei auch von fern bleibt und dass die Band dort auch nicht lebend rauskommt, weil dort unten werden halt Drogen hergestellt. Das muss nicht sein, dass da irgendwer von erfährt. Na, selbst dann der Daniel, der später dann ja zum Verräter mutiert quasi, der sagt auch, der wusste davon, aber der wusste nicht, wo es ist. Also
ja,
er hatte auch keine Ahnung, dass es da ein Heroinlabor gibt an der Stelle. Und das ist halt nochmal so ein Ding, warum Darcy auf jeden Fall nicht möchte, dass da irgendjemand lebend rauskommt. Also gibt mehrere Gründe für ihn, das auf jeden Fall den Tod dieser Band vorzutäuschen dann. Ne? Und
Ja.
wie er das macht, das ist ja dann das Ding am Ende. Die Band sieht sich dann irgendwie gezwungen, also nachdem die da feststellen, dass da drunter ein Drogenlabor ist, aber auch da keinen Ausweg weiter rausführt, wissen die müssen irgendwie durch die Tür jetzt raus und sich irgendwie einen Weg freischlagen oder so. Und ja, wen haben sie? Die sind noch zu viert, Pat ist schwer verletzt und die haben noch diese Amber dabei. Also gehen sie raus aus dem Green Room und da geht's dann auch relativ flott. Da sterben gleich zwei Leute hintereinander beim Versuch, das erste Mal rauszukommen. Die sind bis zur Bar gekommen. Da kommt dann dieser eine Typ noch rein. Wie hieß denn der eigentlich gleich nochmal? Den habe ich mir jetzt hier gar nicht mit aufgeschrieben. Clark. Doch, Clark, der Typ, der die Hunde dann, diese scharfen Hunde dann mit anschleppt.
Genau, so ist es ja.
Genau, und der geht dann da halt auch rein und der gibt den dann halt auch, das ist ganz interessant, wenn man den Film in OV schaut, also in Originalvertonung, sieht man auch, also hört man, dass der den auch den deutschen Befehl gibt, Fass.
Ja,
Und diese Hunde
richtig.
sind halt auch auf Deutsch abgerichtet und das Fassungskommando heißt dann Fass. Und da sieht man gleich, die kommen da im Dunkeln raus, sind dann halt am Konzertsaal, der Typ kommt mit dem ersten Hund rein und der sagt Fass. Und als allererstes erwischt es den armen Tiger, den Sänger der Band. Der wird direkt an der Kehle getroffen. Also der Hund geht direkt an die Kehle und beißt ihm quasi die Kehle durch. Und der ist noch sehr, sehr lange am Leben und am Atmen, aber letzten Endes verblutet er dann da auf dem Fußboden. Der Schlagzeuger Reese, der versucht es durch irgendein Klofenster. Da krabbelt er raus, fällt auf den Boden und da kommt schon der erste Nazi an und sticht mehrfach zu und hackt auf ihn ein. Und aber auch so, dass der noch eine Weile am Leben ist. Die sollen nicht auf der Stelle tot sein, die sollen langsam verbluten, weil je später der Tod, desto besser. Das sagt ja dann Darcy Banker sogar noch. Das ist also absolut grausam, ne? Der sticht dann halt mehrfach zu und dann hat es halt schon mal zwei aus der Rechnung rausgestrichen. Und gerade wegen dieser ganzen Paniksituation rennen die auch sofort wieder zurück in den Green Room.
Genau.
Weil denen das dann da irgendwann zu lang geht, schickt dann, also der Darcy greift zu immer brutaleren Methoden. Irgendwann sollen da zwei Glatzen reingehen und mit Macheten bewaffnet und sollen in den Green Room rein alle zerlegen und so. Am Ende sperren die sich immer wieder in diesem Raum ein. Und das ist so ein bisschen das, was, ja, das, ich kann mir vorstellen, dass das nicht jeder gerne sieht, so eine Geschichte.
Ja, das ist das, was ich auch meinte vorhin. Also, weil wir immer wieder in der Ausgangssituation zurück sind, weißt du? Und nicht, dass das langweilig ist, das falsche Wort. Aber weißt du, man will ja auch, dass die da rauskommen aus dieser Situation, dass die da endlich entkommen können, dass diese Drecksäcke da endlich kriegen, was sie verdienen, so um den Dreh. Aber sie sind halt immer wieder zurück in diesen Raum und dann sind sie wieder in dem Raum und dann denkt man, oh, unten kommen sie jetzt raus, dann sind sie wieder im Raum und so.
Ja.
Und das ist das, was sich dann ein bisschen gezogen hat und für mich ein bisschen, was für mich halt ein bisschen dauerte. Ne? Also, und dann dachte ich mir, komm, jetzt müssen sie aber auch da raus. Weißt du, ich wollte jetzt mal was anderes sehen, als immer wieder den gleichen Raum, ne?
Und dann ist es ja irgendwann so, da wird halt dieses Schläger-Du reingeschickt hier. Der Cousin, der Daniel, der Cousin von dem Ted, der den die Show organisiert hat, der geht rein mit so einem anderen zusammen und die sollen dann da halt wirklich jetzt einen kurzen Prozess machen, weil die Hunde, die kannst du ja auch nicht zu doll reizen. Der Clark zieht die Hunde immer wieder ab und sagt, nee, der ist fertig hier, der darf nicht zu viel und der ist erstmal aufgeregt und sowas alles. Und
Auch die Rückkopplung, ne, der ist doch da. Da ist doch dieses Mikrofon am Lautsprecher und das ist doch für die Hunde so laut.
ich weiß gar nicht, ob das schon an der Stelle passiert. Das passiert, glaube ich, ich weiß gar nicht, war das mit der Rückkopplung schon an der Stelle?
Also es ist ja, was du gerade erzählt hast, dass die Hunde ja schon angegriffen haben und dann, ne? Also so habe ich das zumindest jetzt in Erinnerung.
Ja, stimmt, genau, weil die Amber wird auch fast gebissen, aber der Hund hat sie schon am Bein. Sie tritt
Richtig.
immer wieder zu und dann schaltet so irgendwie das Mikrofon an der Box und dann kommt die Rückkopplung. Und deswegen wird der Hund abgezogen, weil der durch die Rückkopplung völlig verrückt wird halt.
Ja, genau, weil es ja ein extrem hoher Ton ist und das ist für den Hund natürlich dann wahrscheinlich eine Qual sogar.
Ganz genau. Und dann zieht der Clark den Hund ab und dann werden die beiden Glatzen reingeschickt. Und dann kommt es halt zu dieser Auflösung. Der Daniel sieht erstmal die tote Emily dort im Raum liegen, seine
Ja.
Freundin, mit der er weg wollte. Und dann sagt er dem anderen Nazi, auch mit dem er drin ist, sagt, hier, du solltest jetzt zurückgehen und so, ich bin ein Verräter und die werden es jetzt so bald wissen, dass ich hier weg wollte und dass ich die alle verarschen wollte. Darcy geht dann auch zwischendurch an das Auto von dem Daniel ran und sieht, der hatte wirklich vor, abzuhauen, sogar mit einem Beweisstück. Das wird nicht genau genannt, was damit passiert ist. Aber man kann davon ausgehen, dass mit diesem Baseballschläger, der hinten in seinem Auto liegt, jemand getötet wurde und dass Daniel den sogar irgendwie anzeigen wollte, den Darcy Banker oder so. Der wollte dem anscheinend irgendwie nichts Gutes. Also der wollte den ganzen Laden auffliegen lassen und in die Pfanne hauen, das vermutet man dann. So, und dann, als Daniel dann sagt, ich bin jetzt, mach jetzt bei euch mit und so und ich helfe euch hier rauszukommen, ihr wisst nämlich eine Sache nicht, dass unter der Bar ist eine Schrotflinte und Patronen, der zeigt denen das und so wie der denen das gezeigt hat, dass da Munition ist und eine Schrotflinte, sagt er, hier links und rechts ist ein Fluss, da können wir auch hingehen, wie auch immer, und schon in dem Moment kriegt er einen Schuss mit der Schrotflinte ins Gesicht.
Genau, und das ist etwas, das einem total erschreckt. Ich wusste das noch. Ich hatte doch in Erinnerung vom ersten Mal schauen, dass das gleich passiert, aber nicht mehr, wie es gezeigt wird. Aber dass das so im gleichen Bild, es wird ja nicht geschnitten oder so, ne? Es kommt ja auf einmal ein Schuss. Du siehst seine gesamte rechte Gesichtshälfte so ungefähr ist weg. Und du siehst ihn aber nicht fallen, weil sie schneiden dann direkt dann auf den anderen, der ja dann geschossen hat. Aber das ist halt natürlich schon so, also der Film war schon jetzt böse mit der Hand, mit dem Arm, ne, und sowas. Aber das war jetzt das erste Mal, wo du so richtig dachtest, ach du Scheiße, alter Schwede. So völlig unvermittelt, ne, ohne Warnung, siehst du plötzlich, wie der Typ, während er erzählt, das ist schon hart gewesen, ne?
Ja, einfach so aus dem Leben gestrichen, den Typen.
Ja.
Ja, der ist dann auch sofort tot und Pat handelt dann bloß noch ganz aus dem Affekt heraus. Er nimmt sich die Machete, die auf dem Tresen liegt und hackt dem Nazi oder dem Typen, der geschossen hat, auch sofort mit der Machete in den Hals und der verblutet dann da. Ne? Das geht ratzfatz. Aber am Ende sind sie dann schon wieder in diesem die wollen dann raus, vorne aus der Vordertüre. Dann kommen dann aber auch, da wird dann sofort geschossen auf die, es kommt ein Hund auf die zugelaufen und dann trifft's die arme Sam, die ist dann auch tot. Ausgerechnet beide bleiben sie dann wieder im Green Room zurück. Pat und Amber, und das ist so absolut, da führen sie einen ganz, ganz beschissenen Dialog. Also der ganze Plan, den die dann da haben, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Das finde ich unglaubwürdig. Der erzählt dann nochmal von diesem Kriegsszenario und sowas alles. Und dann kommen die auf die Idee, sich dort zu verschanzen mit so einer kleinen Taktik, wieder mit so einer Rückkopplung. Sie rasieren dem Pat die Haare ab und malen sich irgendwie Farbe ins Gesicht.
Warum das denn? Kannst du mir das mal erklären? Hast du nichts anderes zu tun, als jetzt eine Kriegsbemalung aufzuziehen in der Situation?
Das ist halt das Unglaubwürdige und Alberne daran. Das ist irgendwie so, ja, ist schon okay, wenn du brutaler aussehen willst, aber wen interessiert denn das jetzt noch? Du bist kurz davor, von irgendwelchen Typen umgebracht zu werden. Da klar, kämpfe bis zum Tod, aber also jetzt muss ich mir jetzt auch keine Schuhcreme mehr ins Gesicht schmieren. Also auf so eine Idee würde ich jetzt auch nicht mehr kommen.
Das stimmt. Also was ich auch blöd fand, das ist mir vorhin direkt aufgefallen, die sitzen ja auch wieder in diesem Raum, ne, und sitzen ja dann auf der Couch. Und das ist ja aber auch mit dem Rücken zu der Tür, die sie ja verbarrikadieren mit der Couch. Also sie kommen auch nicht auf die Idee, dass die einfach vielleicht schießen könnten mal durch die Tür, ne, durch die geschlossene. Ne? Wenn sie das hören, dass sie auf der anderen Seite Blödsinn quatschen, können die sich auch sagen, ach, wir schießen einfach jetzt durch die Tür und dann haben wir es doch auch erledigt. Das Thema. Und erst recht, wenn es Schrot ist, dann trifft vielleicht schon eine Kugel ihr Ziel, oder?
Ja, genau. Und das ist halt so das Unglaubwürdige daran, dass die dann da rumsitzen und dieses lethargische Gespräch, so fast schon high, als ob die beide völlig auf Droge wären und sich high miteinander unterhalten würden. Und dann wirklich der Nonsens, den die da quatschen, das ist halt so, das ist wirklich das, was mir am Film nicht gefällt, weswegen der von mir auch ein paar Punkte weniger kriegt als eine 10 von 10.
Sie sagt ja auch, ich habe Hunger.
Ja, genau, er spricht irgendwas und sie sagt so mittendrin, ich habe Hunger. Das ist so, dieser Film, also dieser Dialog zwischen den beiden, der ist ganz, ganz schlecht. Der bringt wirklich gar nichts. Und da ist jetzt irgendwie, das soll so furchtbar bedeutungsschwanger klingen, was die da sagen, aber am Ende ist es Nonsens, ne? Und dann werden wieder zwei Glatzen da eingeschickt, um die zu holen halt. Erstmal wieder mit einem Hund dabei und voll bewaffnet. Dann gibt's wieder die Rückkopplung, der Hund rennt weg. So, dann sind die beiden Typen bloß noch da und sehen dann plötzlich den Pat, wie er sich die Haare rasiert hat und Schuhcreme im Gesicht hat und plötzlich runter in diesen Heroinkeller springt. Von dort aus sind sie der Meinung, irgendwie bessere Chancen zu haben, auf die beiden Angreifer zu reagieren. Und das ist halt das Witzige, sie überwältigen dann beide, wirklich beide, können sie töten. auch ein bisschen im letzten Moment und sowas alles.
Da muss ich gleich mal kurz ein bisschen anders drauf eingehen, auf diesen Moment, weil der ist nämlich wirklich so extrem hart. Bevor wir dazu kommen, muss ich aber kurz noch was sagen hier mit den beiden auf der Couch, weil du hast gesagt, die sind fast schon so high, ne? Die reden so high miteinander und so bedeutungslosen Scheißdreck, ja? Dass sie da sitzen auf der Couch alleine, das ist doch auch schon ein Ding. Wenn du in dieser Situation bist, du hast jetzt schon so viele Freunde verloren, die sind alle verreckt jetzt um dich herum, du sitzt da mit einer Frau, die dir fremd ist, die du halt jetzt vor 30 Minuten zum ersten Mal gesehen hast und redest mit der so eine Scheiße. Und dann bist du auch noch verletzt. Müsstest du nicht eigentlich da nur auf- und ablaufen, voller Adrenalin sein und irgendwie gucken, wie du da rauskommst? Oder kann man das so erklären, dass aufgrund dessen, was er schon alles jetzt gesehen hat, sind sie beide unter Schock und sind deswegen in dieser lethargischen, haiartigen Verfassung? Also ist das vielleicht damit zu erklären und zu beschreiben? Oder will uns das der Film sagen? Oder findest du auch das Quatsch?
Das ist so ein bisschen von allem. Also man könnte, ich glaube, das ist tatsächlich so eine Auslegungssache. Du kannst dir das selber irgendwo aussuchen. Klar, die Pat und Emma sind verletzt. Die hat ja auch eine Schusswunde im Bein dann. Da machen sie auch mit Klebeband ein bisschen drum und so. Sein Arm ist ja auch schon bandagiert.
Ja.
Entweder die wissen, dass die da nicht lebend rauskommen und labern jetzt bloß noch Scheiße. Eigentlich müsste er auch wirklich vor Schmerzen, müsste er dastehen und so, oh, mein Arm, der fällt gleich ab und so. Meine ganze Band ist gerade gestorben und ich konnte dabei zugucken. Ein Hund hat quasi die Kehle vom Sänger gerade durchgebissen vor meinen Augen. Gerade eben habe ich draußen gehört, wie die Gitarristin zerrissen wurde und er sitzt drin und labert so einen Müll. Also das ist eine Mischung aus Lethargie und aber ganz ehrlich, wenn mir das alles so egal ist schon, weil ich weiß, dass ich da nicht rauskomme, dann sitze ich da und halt's Maul, wisst ihr, dann hole ich mir irgendwo, dann gehe ich hinter die Bar, hole mir eine Flasche Scotch und besauf mich besinnungslos, dass ich es nicht mehr mitkriege, wenn sie mich da rauszerren und töten, ja.
Hast recht, ja.
Ja, also da so ein Blödsinn würde ich dann auch nicht erzählen. Oder eigentlich sitzt du da und am Zittern und am Machen und am Tun, aber nee, die beiden mit dem Rücken zur Tür sitzen auf der Couch und labern Bullshit. Das ist Auslegungssache. Das kann sich, glaube ich, jeder aussuchen, was er daraus zieht. Aber es treibt den Film nicht voran. Das gibt nur noch ein paar Minuten mehr.
Richtig, genau. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, weil der Film ist ja nur 1,30 lang. Ne? Und das ist ja für die heutige Zeit ja nicht viel für einen Film. Ich finde, das ist nicht viel. Dann macht man halt einfach noch so ein bisschen Quatschdialoge rein, um das Ganze zu ziehen. Dann, ne?
Ja, ja.
Ja. Okay, also du hast es gerade erwähnt. Es kommen ja dann, diese zwei Glatzen, wie du sagst, rein und sie sehen, dass er sich die Haare abrasiert hat und sich Creme ins Gesicht geschmiert hat und sie sind dann auf dem Weg nach unten, beziehungsweise er, ne? Also Pat geht dann nach unten in diesen Heroinkeller. Es ist ja so, dass der eine, also ich weiß nicht, wie wird der erste noch gekillt? Bei dem zweiten, da kommen wir gleich dazu, das ist ja während dieser Kampf, aber wie killen die den ersten von beiden noch? Hast du das vor Augen noch?
Ja. Einer hat einen Bart und einer hat so keinen Bart. Und der ohne Bart, der springt halt unten rein, mit der Schrotflinte auch. Und der andere sagt oben, ich gebe dir von dir aus Rückendeckung. Weil der ist auch ein bisschen beleibter, man weiß nicht, ob er überhaupt wieder hochkommen würde. Der ist ein bisschen mehr auf der Hüfte und so. Und dann ist es so, dass der eine reinspringt und sich so anschleicht und Pat wartet hinter so einer, wie nennt man solche Wände, wie es halt im Labor ist, ne? Oder in so Großküchen, da hast du diese großen, fetten Gummilamellen, die da halt so eine Art Tür darstellen. Und genau hinter so einer Lamelle, hinter so einem Fass, wartet er um eine Ecke mit der Machete bewaffnet, um den Typen auszuschalten. Ne? Aber in der Zwischenzeit passiert was anderes. Der eine, der oben das Loch bewacht, der wird plötzlich von Amber überrascht, weil die sich in die Couch reingelegt hat. Das muss so eine ausziehbare Couch sein. Und da hat die sich einfach unter die Kissen gelegt. Und die greift ihn dann halt mit einem Teppichmesser an und schlitzt ihm die Kehle auf.
Ja, stimmt. Das ist so genauso wie mit dem Bauch vorhin von dem Justin, ist es hier die Kehle. So völlig, weißt du, so wie Butter. Also als könntest du aber auch wie Butter durch Haut schneiden, ne?
muss ein verdammt gutes Teppichmesser sein. Das müssen diese goldenen Klingen sein wahrscheinlich.
Ja, genau. Was ich nicht verstehe ist, warum hat Pat das gemacht, als er runter in dieses Loch springt? Er hat doch so eine Machete in der Hand. Warum macht er damit Lärm? Warum rennt er damit durch den Raum und knallt das überall gegen und schreit? Aus welchem Grund macht er das?
Er sagt auch kurz vorher so, die fragen ja, wer bist du denn? Und er sagt, ich bin Odin persönlich. Also entweder hat er wirklich ein Ding zu viel gekriegt dort in dem Green Room oder der hat sich vorher was von dem Heroin reingezogen, was da unten ist. Ich habe keine Ahnung.
So.
Der scheint ein bisschen durchgeknallt zu sein und Er will auf jeden Fall, dass die Nazis ihm darunter folgen. Also, dass er die irgendwie aus dem, das scheint die letzte aus, der letzte Ausweg zu sein, dort hinter diesen Lamellen zu warten und die vielleicht aus dem Hinterhalt angreifen zu können oder so. Keine Ahnung. Deswegen schreit er darum. Der will auf jeden Fall, dass der damit runtergeht. Ne? Und wie gesagt, den ersten schaltet Amber aus und den zweiten eigentlich auch. Es kommt dann zu einem Handgemenge zwischen Pat und dem anderen mit der Schrotflinte. Der hat auch sämtliche Patronen dann schon verschossen gehabt.
Ah ja, stimmt. Da sagt sie doch immer, sie zählt doch mit, sie sagt doch immer, er hat 3 Schuss. Und dann schießt er ja auf sein, weil sie wirft doch dann den anderen, lässt sie doch fallen dann und dann schießt er doch auf ihn. Nee, genau, erst sagt er doch noch, nee, war guter Trick, weil er eben nicht geschossen hat. Aber dann kommen ja plötzlich Beine runter und dann schießt er tatsächlich. Aber das war ja dann die tote Frau von oben, die sie ja dann reinfallen lässt. Ne? Und genau. So, dass er ja letzten Endes dann keine Patronen mehr übrig hat. Und und dann schießt sie ja auch, wie sie auch mehrfach gemacht hat im Film, haben wir gar nicht erwähnt, mit einem Feuerlöscher immer mal rein, um ja das Ganze dann zu, so einzudiesen, ne, um dann halt jemanden die Sicht zu nehmen und es nebeliger zu machen, ne.
Genau.
Und ja, und dann kommt dann der Pat von hinten, dann entfacht ein Kampf. Und dann geht das ja wirklich extrem zur Sache. Also dann irgendwie ist dieser Typ, wie auch immer er jetzt heißt, ihm überlegen, weil Pat ja auch verletzt ist. Er hat ja auch einen schwer verletzten Arm. Ja, und die Amber macht's ja dann so, sie hüpft ja dann in das Loch rein, hatte ja dann irgendwie eine Knarre, die Knarre von dem Typen, die ist ja mit runtergefallen, aber sie hat das Magazin entfernt, was ich nicht verstehe, warum. Warum hat sie nicht einfach die ganze Waffe an sich genommen, warum hat sie ein Magazin entfernt vorher?
Ich weiß es nicht. Sie will ihm wahrscheinlich ganz kurz Sicherheit nehmen und ihn ablenken, deswegen er denkt jetzt, er hat die Knarre und dann schießt er auf sie und dann merkt er schon so das Magazin und die Kammer ist leer und dann zeigt sie ihm, dass das Magazin hat und derzeit hätte Pat alle Zeit der Welt gehabt, ihn von hinten auch direkt mit der Machete anzugreifen, aber es muss dann erstmal zu diesem Handgemenge kommen.
Ja, genau.
Und als dann das Handgemenge ist, springt Amber in das Loch rein, nimmt sich die Knarre, lädt die Waffe nach und schießt dem einmal in den Hals und einmal in den Kopf. Sicher ist sicher. Und dann ist auch, aber das ist auch gut dann. Aber das mit dem Feuerlöscher vorhin, was du erwähnt hattest, das war übrigens die Samantha, also die Sam hatte das immer wieder gemacht. Also das war dann bloß, die Taktik hat sich anscheinend gut angefühlt und deswegen hatte dann Amber das auch so gemacht.
Okay, also da muss ich aber auch zu sagen, dieser Moment, ne, der ist schon wirklich auch hart, ne? Also das ist das, was ich vorhin nämlich gemeint habe, weil, weißt du, wenn sie sich jetzt von ihrem Loch aus, weißt du, wo sie jetzt reingesprungen ist, die Waffe wieder lädt und schießt ihm zweimal in den Rücken, weißt du, von 6 Meter, 5 Meter Entfernung, dann ist das nichts, was wir noch nicht schon gesehen haben. Aber dieses sich so nähern, in einer Ruhe die Waffe zu laden und zu ziehen und ihn dann wirklich einmal in den Hals, einmal in den Kopf, weißt du, so aus 10 Zentimeter Entfernung, während er mit ihm am Kämpfen ist, das ist dieses, ja, wie soll ich sagen, das ist dieses Willkürliche nebenbei, weißt du, und das macht es so extrem realistisch auch, ja, und deswegen ist er halt auch so hart ab 18, ne, weil man da, ich meine, wir haben auch schon gesehen, wie Leute abgeknallt werden im Film ab 16 und da, das haben wir, kriegen wir zu sehen, aber hier ist es halt dieses nebenbei, während er ja eigentlich erzählt und macht und kämpft und so, gerade wie auch Daniel, hast du gesagt vorhin, ne, während er erzählt und das Gesicht weggeschossen bekommt währenddessen. Und das ist schon harter Tobak. Also da habe ich vorhin hier gesessen und gesagt, alter Schwede. Und ich frage mich nicht, warum. Aber ich habe es mir dann auch noch ein zweites Mal angeguckt, weil es so hart war.
Ja, die Szene ist geil gemacht. Und wie gesagt, das Beeindruckende daran ist, das sind alles praktische Effekte. Das, da scheint der Regisseur großen Wert drauf gelegt zu haben. Und alle Achtung, ich finde das toll gemacht.
Ja.
Und das kann man sich dann auch öfter angucken. Ich finde das mit den Hunden immer ganz besonders grausam, weil ich muss ganz ehrlich sagen, von so einem Hund totgebissen zu werden, stelle ich mir furchtbar vor.
Das glaube ich auch, ja. Das
also vor allem so in der Halsgegend oder wenn sie dir was sich unten da was sich an. Es gibt ja auch Hunde, die darauf abgerichtet sind, halt dir einen Schritt zu beißen und oh mein Gott, da wäre ich lieber auf der Stelle tot, bevor ich diese Schmerzen erleiden muss.
Ja, das stimmt. Ganz ehrlich sagen. Ja, da hast du recht, ja. Das will man sich gar nicht vorstellen.
Gut, ich wollte jetzt da, ist jetzt auch nicht zu weit aus, aber ich finde diese ganze Situation, du weißt nicht, wie du stirbst. Du weißt, dass du stirbst eigentlich. Es ist unmöglich, dort lebend rauszukommen. Aber wie wird's dich treffen? Auf welche brutale und scheußliche Art und Weise findest du deinen Weg ins Jenseits? Ne? Und zum Beispiel Drummer Reese hat's schlimm erwischt, finde ich. Den den Sänger Tiger und die Gitarristin Sam, das ist unwahrscheinlich schlimm, dass die von den Hunden mehr oder weniger gefressen wurden oder totgebissen wurden, das ist, oh,
Ja, das ist hart, das siehst du ja auch, ne? Die haben ihn ja in den Hals gebissen und dann siehst du ja in einer Szene danach nochmal, wie der Hund immer noch bei ihm am Hals am Rumbeißen und zerren ist, obwohl der ja schon gar nicht mehr lebt, ne? Und dann wird er ja dann erst abgezogen dann. Also dann wird der Hund ja dann geholt.
Er schnappt noch nach Luft, du siehst noch, wie er versucht zu atmen, aber es passiert einfach nichts mehr. Der Hund hat dort einen riesen Fleischwunde in die Kehle gebissen, der hat die Luftröhre mit zerbissen, der erstickt dort ganz, ganz elendig, der arme Tiger, und das ist schlimm halt einfach.
Boah. Ja, ist richtig, das ist ziemlich hart. Naja, und was ja dann der Pat sagt, nachdem sie den Typen ja dann abgeknallt hat, der auf ihm ist, dann sagt er ja auf Englisch, you really flabbergasted the motherfucker. Also flabbergasted ist, wenn du halt völlig baff bist, überrascht bist. Ich weiß nicht, er sagt das sowas Ähnliches im Deutschen auch, ne? Und der hat es ja nicht mal kommen sehen, der hat das ja nicht mehr mitbekommen, ne?
Also, ja, der war kurz davor von der Schrotflinte halt auch der Typ, der auf ihm gesessen hat, hat ihm ja mit der Schrotflinte auch schon die Luft mehr oder weniger abgedrückt, glaube ich.
Ja, richtig, richtig, ja.
Also in dem Handgemenge, und der wollte auch gerade nochmal eine zusätzliche Patrone ins Magazin laden oder in die Kammer von der Schrotflinte, und dann war ja Amber schon da. Und wie gesagt, diese Gelassenheit, mit der die das macht, so, die macht keinen Mucks dabei, die schleicht sich ganz langsam an, lädt die Waffe nach und dann schießt sie da zweimal. Und das macht die mit so einer Unbefangenheit. Die ist ein kleines bisschen Psycho halt. Und unser Pat, das ist so also es geht ja schon die ganze Zeit so in dem Film so, dass der eigentlich so ein ganz ruhiger ist und so ein ganz gechillter Dude, ja. Man könnte denken, der ist dauerhaft am Kiffen, aber ist er gar nicht. Der ist irgendwie einfach nur ein ganz, ganz ruhiger Kerl so. Aber er war zum Beispiel derjenige, der die Idee hatte mit dem Coversong, um die Nazis dort zu pushen, um dort ein bisschen, um die ein bisschen aufzurütteln, sage ich mal, ne?
Ja, aber ob das alle gesagt haben, das ist eine Top-Idee, das machen wir, das ist erstaunlich, oder?
Naja, und er wollte ja kurz, bevor die dann auf die Bühne sind und die den Soundcheck gemacht haben, hat er ja gesagt, ey, machen wir das jetzt wirklich? Und dann hat die Gitarristin ja noch zu ihm gesagt, ey, wenn du jetzt einen Rückzieher machst, dann erzähl ich denen allen, dass du ein Jude bist.
Ja, stimmt, du hast recht. Oh, das ist aber hart, ne?
Ja, ja, also so oder so wären sie dort tot rausgegangen.
Ja, okay, das ist krass.
Ja, ja.
Ja gut, sie sind ja dann klettern ja dann nach oben und plötzlich kommt Gabe rein, völlig völlig baff, als er sieht, dass die beiden da sind, auch bewaffnet. Er hat ja so eine Fleischerschürze an, weil er ja dabei ist, sauber zu machen. Er entfernt ja alles vom Blut und also wirklich mit so einem Hochdruckreiniger sogar, ne?
Ganz genau, wie so ein richtiges Reinigungskommando geht er da rein, hat die Leichen schon auf so Planen gelegt und ja, macht einen Hochdruckreiniger, genau. die Blutspritzer schon mal ab und all so ein Quatsch. Und dann aber, als er merkt, dass die beiden immer noch leben und es anscheinend noch zwei weitere Leichen gibt, weiß er, irgendwie lässt sich das Ganze jetzt hier nicht mehr vertuschen. Er weiß, es gibt jetzt zu viele Ungleichen in dieser Rechnung, dass dort zu viele Leute gestorben sind, nach denen gesucht wird. Und natürlich werden die dann halt auch dort in dem Club gesucht. Und so viel Einschusslöcher, so viel forensische Spuren, er weiß ganz genau, jetzt haben die Nazis sich dort verzettelt und verrechnet und da kommen auf jeden Fall die Cops, wenn die beiden hier rauskommen, und er sieht's dann ein und will den beiden eigentlich mehr oder weniger helfen, ne?
Und das macht er auch dann wirklich, ne? Also ich denke die ganze Zeit, dass er sie verarschen will, ne? Das denke ich ja ständig. Aber er macht's dann wohl wirklich. Also will er
das? Das ist ja halt das Ding an dem Gabe, ne? Man merkt immer wieder im Laufe der Zeit, dass er sagt's nicht explizit, aber er stellt die Methode von Darcy Banker immer wieder in Frage. Man sieht in seinen Augen, dass er Angst vor ihm hat, dass er bedroht wird mehr oder weniger. Und dass er das absolut nicht mehr cool findet. Also spätestens da, wo Sam dann vom Hund getötet wurde, da nimmt er ja auch das Portemonnaie ab oder was er dabei hat und so. Und man sieht die Abscheu in seinem Gesicht, wie schlimm das ist, dass da ein totes Mädchen liegt und so. Er findet das jetzt halt überhaupt nicht mehr lustig langsam und er möchte sich wahrscheinlich auch von dieser Nazi-Truppe dann lösen. Und weil er halt nicht in den Knast möchte, machen die da halt den Plan, dass ergibt sich den beiden als Geisel und die spazieren dort mit ihm raus. Aber es kriegt auch keiner mehr so richtig mit, weil die sind jetzt alle auf dem Hof dort verteilt und versuchen das schon so aussehen zu lassen, wie, ja, die Punks sind hier auf das Grundstück gekommen, wollten Benzin klauen und die Hunde haben alle totgebissen, aus Versehen. Ist ja deren eigene Schuld, wenn die hier einbrechen, Benzin klauen wollen, dass unsere Hunde die dann angreifen, ist ja ganz normal. Es stand ja betreten verboten. Und so wollen die das dann aussehen lassen. Aber wie gesagt, da sind jetzt zu viele Leute gestorben. Und die lassen den Gabe dann auch im Wald irgendwann laufen. Und er sagt, sobald er bei den Gärten ist, ruft er dann halt auch die Bullen an. Und so kommt er aus dieser Nummer halt auch einfach raus. Man sieht nicht, was mit ihm am Ende passiert, aber man weiß, er wird wahrscheinlich nicht festgenommen.
Hat aber Glück, ne? Weil verdient hätte es ja trotzdem, ne?
Irgendwie schon, aber ich muss ganz ehrlich sagen, er hatte von diesem ganzen Nazi-Pakt dort irgendwie die menschlichste Seite von allen. Also er und Daniel, sage ich mal so. Klar hätte das irgendwo mitverdient gehabt, er hat das die ganze Zeit mitgemacht. Und man sieht dann halt auch, als Darcy Banker ihm die roten Schnürsenkel überreicht, so wie so eine Art Trophäe. Du bist jetzt einer von dieser Truppe, von diesen unantastbaren Nazis oder so. Du siehst halt auch nur in seinem Gesicht, mit der Bildsprache schon alleine, dass der das eigentlich schon innerlich völlig ablehnt. Er möchte das gar nicht mehr. Er müsste sich in dem Moment mega geehrt fühlen, aber er tut's halt einfach auch schon nicht mehr.
Mm, ja, genau.
Da sieht man in seinem Gesicht, dass der mit deren Vorgehensweise überhaupt nicht mehr einverstanden ist. Und klar, er hat wahrscheinlich über die Jahre viel Scheiß dort mitgemacht und mitgesehen, aber am Ende entscheidet er sich, die Polizei zu rufen. Und man weiß ja dann nicht, was danach passiert. Wahrscheinlich muss er auch aussagen und alles Mögliche. Und vielleicht wird er auch ein paar Jahre ins Gefängnis müssen, aber ihn wird es halt nicht so hart treffen wie alle anderen, weil man sieht ja dann, dass die beiden immer noch im Wald sind und die könnten jetzt auch abhauen, also Amber und Pat, aber die beschließen, Rache zu nehmen. Weil die hören dann halt auch die Nazis dort auf dem Hof, da sind ja bloß noch ein paar übrig, die anderen sind alle nach Hause gefahren.
Da hören sie ja auch wieder den Typen, der so deutsche Kommandos gibt, den Hunden. Übrigens, auf Englisch sprach ich ja, wie gesagt, Deutsch, aber völlig offensichtlich kein Deutscher, der redet, ne? Also nimm Futter, fass.
Ja, genau.
Hör
ja, genau.
Auf, nimm Futter. Und wer sagt denn, nimm Futter? Wer sagt denn sowas?
Ne? Ja, ja, und im Deutschen übersetzen sie es dann nochmal mit friss ihn oder sowas, ne?
Ah, macht ja auch mehr Sinn natürlich, ja, klar.
Ja, ja, genau, aber genau, der Typ gibt ganz offensichtlich deutsche Befehle, ja. Der wird gespielt von Kai Lennox, ist mir ehrlich gesagt kein bekannter Schauspieler. Also das ist ja das Geile an dem Film, dass die eigentlich bis auf Darcy Banker halt wirklich fast komplett unbekannte Schauspieler genommen haben. Also, dass man die noch nicht mit allzu vielen Rollen assoziiert, außer vielleicht, also der noch den größten Auftritt hatte, das war der Pat Anton Yelchin oder wie der heißt genau. Und das ist unglaublich tragisch, der ist im Alter von 27 Jahren vor Veröffentlichung des Films gestorben.
Oh, tatsächlich, ist der schon gestorben?
Ja, ja, der wurde irgendwie, das muss irgendwie ganz blöd gewesen sein, aber ich lese das hier gerade.
Der ist in Russland geboren.
Der, ja, Sowjetunion geborene Schauspieler wurde am 19. Juni 2016 in der Garageneinfahrt seines Zuhauses vom eigenen zurückrollenden Auto erdrückt.
Oh mein Gott, wie kann denn das passieren?
Ich weiß nicht, wahrscheinlich einen Handanker nicht drin gehabt oder so und dann ist er kurz aus dem Auto raus und wollte was hinten am Auspuff gucken oder so und dann ist das Auto zurückgerollt und hat ihn gegen das Garagentor gedrückt oder so, man weiß es nicht genau. Aber ja, vielleicht Lunge zerquetscht. Erstickt ganz elendig, man weiß es nicht genau. So steht es hier bei der Produktion des Films, dass der die Veröffentlichung des Films angeblich nicht mehr mitgekriegt hat.
Ja, das ist hart, ne? Das ist wirklich krass. Mit 27 so bescheuert umzukommen. Mann.
Mhm.
Ja, wir sehen ja dann auch diesen Moment, ne, dass der Gabe doch dann wirklich auch zu Leuten geht und einfach sagt, wir brauchen die Polizei. Also es ist dann echt so, dass er nicht türmt. Aber könnte er nicht eigentlich später bei der Polizei einfach behaupten, er wäre ein Gast, genauso wie alle anderen auch, und er hat das hier mitbekommen? Also es kann ja keiner mehr nachvollziehen, dass er wirklich da gearbeitet hat. Eigentlich könnte er doch sagen, er war als Gast da, oder?
Ja. Eigentlich schon. Also man weiß es leider nicht. Der Film lässt das offen, ob er und wie er aus dieser Nummer rauskommt. Allgemein hat der Film ein ziemlich abruptes Ende dann.
Da habe ich auch noch ein bisschen zu meckern gleich zu.
Ich tatsächlich auch, aber irgendwie auch nicht so sehr, weil worin sollte sich der Film danach schon noch verlaufen? Also man hätte gern mehr davon gesehen, aber es ist dann halt so, die finden die Nazis dann da und die sagt sofort hier mit der Schrotflinte zu dem Clark, bind den verdammten Hund am Zaun fest und so und Finger weg von dem. Und der Pat nimmt auch noch eine Geisel mit, entwaffnet den sogar, das macht er sogar ziemlich badass, sagt ihm, schmeiß deine Waffe her und so und all so ein Mist. Und dann gehen die los mit den beiden Geiseln voran. Direkt in Darcy Bankers Arme laufen die. Und dann geht das so Knall auf Fall. Es wird geschossen, Clark und der andere Nazi werden erschossen. Und dann sieht man halt auch schon, wie Darcy Banker seine Waffe zieht. Und irgendwie, ich verstehe aber nicht, was diese Szene überhaupt
ich
soll.
Ich auch nicht.
Er zieht seine Waffe und geht weg.
Was soll das?
Wo wollte er hin? Vor allem wollte der sich in irgendeine Deckungsposition begeben, weil.
Aber doch nicht laufend. Da musst du doch rennen.
Er rennt nicht, er geht nur. Und dann vor allem, auf ihn wird geschossen, er merkt das und plötzlich bleibt er stehen, dreht sich um und schießt zurück. Also, diese Szene ergibt meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. So wie ungefähr, wie ich gebe euch einen Vorteil. Ich gebe euch jetzt einen Vorteil. So, für mich war es so. Ich habe es nicht begriffen.
Ich hatte es auch so nicht mehr in Erinnerung. Ich wusste, dass er stirbt und dass es auch ziemlich explizit gezeigt wird. Aber ich hatte es nicht mehr so in Erinnerung. Und ich habe mir das auch vorhin zweimal angucken müssen, weil ich es nicht verstanden habe. Also es ist so, dass diese beiden, der etwas ältere, der mit dem Hund und auch der jüngere Typ, der mit der Glatze, die stehen ja dort. Und dann ist ja so, dass der, der Deutsch gesprochen hat, also der mit dem Hund, der dann irgendwie sagt, listen, also hört mal, passt mal auf oder so, er will irgendwas sagen. Und die Amber drückt ja versehentlich irgendwie ab. Die wird ja deswegen irgendwie erschrocken und knallt ihn ja eher aus Versehen ab. Deswegen. Also ich glaube nicht, dass sie es absichtlich gemacht hat. Nur weil er plötzlich den Mund aufmacht, hat es, kam es dazu. Der Glatzköpfige nutzt jetzt die Möglichkeit anzugreifen und Pat drückt halt jetzt aber ab und knallt ihn über den Haufen. So und Darcy kann in diesem Moment nichts anderes machen, als ja eigentlich seine Waffe zu ziehen und auch zu schießen. Also er muss es halt versuchen, aber dass er sich umdreht und wegläuft und zwei, dreimal auf sich schießen lässt. Einmal, glaube ich, Rücken, einmal Bein, ne, wenn ich mich nicht irre.
Genau.
Und sich dann umdreht, um nochmal zu schießen. Warum nicht vorher? Warum läuft, also das macht doch gar keinen Sinn. Also ich verstehe dieses Ende einfach nicht. Ich bin da völlig raus.
Also der versucht sich nicht irgendwie Vorteil oder Deckung zu verschaffen. Er dreht sich um und wie ein Roboter steuert er da weg. Und vor allem dieser Schritt, das ist keine Panik. Er läuft ganz entspannt und das ergibt keinen Sinn von vorne.
Oder wollte er das dann, wollte er das einfach? Wollte er, dass sie ihn abknallen von hinten jetzt? Dass er es nicht kommen sieht? Aber dann müsste er sich nicht wehren und auch noch seine Waffe ziehen.
Das ist ja, das, er gibt ja sogar noch einen Schuss auf die ab und trifft nur das Auto. Das, wie gesagt, es ergibt wirklich keinen Sinn, dieses Ende. Also sowohl Darcys Tod, wie das gemacht ist, und als auch die letztendliche Schlussszene, das ergibt halt keinen Sinn, so richtig, ne?
Ja, das ist schade. Das hätte irgendwie in einem etwas cooleren Endkampf enden können, als einfach nur, dass er läuft weg und sie erschießen ihn von hinten. Ne?
Also Pat sagt ja irgendwie dann, das ist so ein verdammter Albtraum. Und dann sagt Darcy Banker ja, für uns alle. Und dann sagt Amber wiederum, ey, lass uns dafür sorgen, dass das sein letzter dummer Spruch war oder so. Und dann geriet das ja aus den Fugen und es gibt dann diesen Schusswechsel und so. Das ist ein übles Ende, aber irgendwie halt auch, du runzelst halt auf jeden Fall unweigerlich mit der Stirn bei diesem Ende. Du guckst dir das an und denkst so, was soll das? Was genau wurde hier beabsichtigt? Also hätte ich die Chance mit dem Saunier mal ein Interview zu führen, das wäre tatsächlich schon meine allererste Frage, was Darcy Banker da eigentlich vorhatte.
Ja, richtig, genau, das wäre wirklich interessant. Es ist ja so, dass er ja dann, wie gesagt, ja ins Bein geschossen bekommt, weshalb er zusammenbricht, dann dreht er sich ja um und will ja dann noch schießen, du hast es gerade gesagt, er trifft aber wohl irgendein Auto, Kanister oder was auch immer, und dann schießen sie ja nochmal und dann kriegt er ja aber auch eine Kugel direkt in den Kopf, und da reagiert er allerdings viel zu spät, ne? Also er müsste da eigentlich direkt fallen, aber er guckt ja noch und schießt ja noch, das finde ich, da haben sie zu lang gezögert. Und es fehlt mir, dass du siehst, wie er nach hinten fällt, weil sie schneiden ja weg und dann siehst du ihn liegen, also irgendwie, das ist genauso wie mit dem armen Daniel, der erzählt und kriegt plötzlich in den Kopf geschossen, den siehst du ja auch nicht, wie er fällt. Ich finde, das gehört dazu. Man muss irgendwie, also für mich ist das zumindest verwirrend, wenn ich sehe, jemand wird angeschossen und du siehst und hörst die Person nicht fallen danach. Irgendwie wirkt das immer gekürzt, geschnitten, weißt du, wie ich meine? Auch wenn es nicht geschnitten ist. Aber das fand ich auch ein bisschen seltsam. Du siehst ihn dann halt da liegen, er ist halt auch hin. Die beiden sind die einzigen Überlebenden. Also es war eine ziemlich beschissene Nacht für beide, das kann man, glaube ich, so sagen. Ne? Mhm. Da müssen wir nicht lange diskutieren. Und dann haben wir ja auch einen Szenenwechsel und die Polizei ist da. Er sieht seine Bandkollegen, alle aufgereiht dort liegen, alle totgebissen, erschossen, was auch immer. Also furchtbar. Und sie ist auch total apathisch weggetreten. Und dann sagt er ja dann zu ihr, und das war ein Gespräch vorhin, Ich glaube, welches Lied oder welchen Film, welches Essen würdest du am letzten Tag haben wollen? Ne? Hast du das, weißt du das irgendwas?
Nee, das Ding war halt bei dem Interview, was sie mit dem Teddy geführt haben, der die ja eine Nacht bei sich hat schlafen lassen, die Band, der macht ja dann so ein klassisches Interview, woran arbeitet ihr, habt ihr neue Songs und so. Und dann fragt er, von jedem möchte ich jetzt die einsame Inselband von euch wissen.
Ah, ja,
was
genau.
Ist deine einsame Inselband, ist die Frage, die er wohl immer bei jedem Interview stellt. Und dann kommen halt so die gängigen Antworten, außer von Pat. Pat antwortet auf diese Frage nicht, weil er keine Ahnung hat, was seine Lieblingsband ist oder welche Band er gerne auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Kurz bevor die den Green Room als vollständige Band das erste Mal verlassen wollen, sagt dann aber jeder nochmal seine tatsächliche Antwort, was hier, ich bin nicht der Badass, ich will jetzt hier nicht die Misfits. Ich sag dir jetzt eine Band, die ich wirklich auf die einsame Insel mitnehmen würde. Und da kommen dann so ganz andere Antworten, sowas wie Madonna und Prince.
Ja, also genau,
plötzlich gar nicht mehr so doll. Simon & Garfunkel, so eine Sachen werden dann plötzlich gesagt. Und da ist wieder, Pat steht da und kriegt den Mund nicht auf und sagt so, keine Ahnung. Und dann ganz am Ende sitzt dann neben Amber da, total apathisch, und sagt so, hey, mir ist eingefallen, was meine einsame Inselband ist. Und sie sagt so, erzähl's doch irgendjemand, der einen Fick da drauf gibt, ne? Oder, also genau, so sagt es genau. Im Englischen und im Deutschen ist es übersetzt mit, wen interessiert denn der Scheiß? Und dann ist der Film an der Stelle direkt zu Ende. Du erfährst nicht, welche Band Pat gern mitgehabt hätte. Und das ist so unbefriedigend einfach. Ich glaube, das ist allgemein so ein kleines bisschen, der Schnitt in diesem Film, wie du schon sagst, ne, man sieht die Leichen nicht fallen. Man hört es vielleicht nur an den einen oder anderen Stellen. Etliches wird nicht gezeigt. Dieser Film gibt einen Dreck drauf, irgendwie einen Komplettierungszwang zu befriedigen. Es gibt ja Menschen, die haben so einen ganz schlimmen Komplettierungszwang. Und das macht der Film vielleicht sogar mit voller Absicht nicht. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob das eine direkte Intention war, aber so habe ich jetzt gerade bei unserem Gespräch, ist mir das so aufgefallen, wo du mich erstmal drauf gebracht hast, dass man hier nie eine Leiche großartig fallen sieht. Das ist eigentlich sehr interessant.
Ja, stimmt. Man sieht generell niemanden fallen eigentlich, ne? Außer wenn sie von den Hunden angegriffen werden, ne? Weil dann liegen sie. Aber sonst siehst du es eigentlich gar nicht.
Da wird das aber so geschnitten, dass man da niemanden fallen sieht. Also wahrscheinlich haben die einfach keinen Stunt-Koordinator oder sowas da gehabt. Aber zum Beispiel als der Drummer Reese aus dem Fenster krabbelt, man sieht nur, wie er eine kleine Vorwärtsrolle macht. Man sieht dann aber auch schon gar nicht mehr, wie der Nazi dann auf ihn einsticht. Man sieht ihn auch nicht auf den Boden fallen. Du siehst bloß, dass der Nazi angeschissen kommt und der sofort anfängt, auf den einzustechen. Und auch noch wie so ein völlig irrer, besoffener Assi lacht dabei. Furchtbare Szene, wirklich. Ganz, ganz widerlich.
Ja, stimmt, ja. Weißt du, ich habe mich schon sehr oft über beschissene Enden ausgelassen. Ich kann verstehen, dass er mit so einem blöden Thema jetzt in der Situation kommt, weil er ja absolut unter Schock steht. Ne? Also er hat Blut verloren, er ist schwer verletzt, seine Leute sind tot. Klar ist der geistig jetzt gerade nicht auf einer Wellenlänge. Ne? Das ist verständlich.
Ja.
Was ich hier wieder zum Kotzen fand, und ich weiß, also alle, die den Podcast hier schon hören, dann hängt es schon zum Hals raus, das zu hören, aber es ist halt immer wieder der Fall und ich kann es nicht leiden. Wir haben einen Film, der uns wirklich fesselt und ängstigt auch, weißt du, und wir sind also mit unseren Leuten ja voll dabei und denken, mein Gott, was ist da bloß passiert? Und dann beendet man den Film mit beschissener Musik, aber die nicht passt zur deiner aktuellen Verfassung. Aufgrund dieses Films. Weißt du, also so einfach mal vorstellen, weißt du, du siehst, die alle sind getötet, zermetzelt und was auch immer, und dann endet der Film mit Atemlos von Helene Fischer zum Beispiel, weißt du? Das ist ein ganz krasses Beispiel jetzt. Da würdest du auch sagen, das passt doch nicht. Und ich finde es auch einfach schade, wenn ein Film, der richtig gruselig ist und der spannend ist, dann mit irgendeiner fröhlichen Rockmusik beendet wird, die einen sofort rausnimmt. Und auch das macht hier jetzt wieder dieser Film. Muss man sich da als Regisseur verpflichten zu, Scheißmusik zu nehmen, die nicht zum Ende des Films passt? Das verstehe ich einfach nicht. Ich habe neulich über Ghost Stories gesprochen und das Ende ist richtig boah. Ja, also Mensch, das ist krass. Du guckst das an und denkst, oh mein Gott, das ist so ein Ende also du bist halt völlig überrascht, alles ist anders, als du meinst. Und dann blendet das Bild aus und während der Endspann läuft, und ich lasse das gerne noch an eigentlich, und überleg nochmal und denk nochmal drüber nach, aber du wirst direkt mit einer Kacke an Musik begleitet, wo du denkst, oh, ausmachen. Du bist dann eher damit beschäftigt, schnell auszumachen, als dir noch darüber Gedanken zu machen, wie krass der Film gerade endete. Und das ist hier schon wieder der Fall gewesen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber es passt überhaupt nicht dazu. Wärst du alle tot und wir haben diesen Umfug an Musik. Ich meine, das Lied muss ja nicht unbedingt schlecht sein, aber es passt halt einfach nicht zum Ende. Ist dir das nicht aufgefallen?
Doch, doch, doch. Also gerade wegen der musikalischen Untermalung im Film ist mir, also gerade weil das Ende, weißt du, warum da kommt ja so ein ganz unbeschwertes Gitarrenriff. Da geht's dann mit einer ganz lockeren Gitarrenmusik los.
Genau.
Und ein bisschen so ein fröhliches, also so Country angelehntes Lied, ja. Und so eine Mucke wurde selbstverständlich dafür gewählt, weil der letzte Shot im Film, das war halt ein Witz. Also es ist ein Witz und ein Mittelfinger Richtung Zuschauer. Ne? Ihr wollt jetzt wissen, was Pats Lieblingsband ist? Ja, am Arsch, das erfahrt ihr nicht. Und deswegen, ja, genau. Wen interessiert denn der Scheiß eigentlich? Und dann auf immer die Überblende zu dieser komischen Musik. Wo du das aber gerade erzählt hast, ne? Das ist mir sind gleich 3000 Filme eingefallen, wo das tatsächlich so ist. Wo dann zum Beispiel, nehme ich jetzt mal Wrong Turn, ja? Wrong Turn, kommt gleich so ein übelstes Rock'n'Roll-Ding hinten dran. Oder
ja.
Wie hieß denn der? House of Wax. House of Wax kommt auch gleich so ein übelstes brutal. Du siehst halt den letzten Bruder in House of Wax so, oh, das sind ja drei, nochmal ein übelster Schock zum Schluss. Und dann kommt irgend so ein 0815 Rock'n'Roll-Ding oder Metal-Ding, wo du dir so da denkst, so, eigentlich könnte man das jetzt auch, gerade weil dieser Film hier, ja, dieser Film Green Room, der hat ja zwischendurch diese Shots mit dieser verträumten, leicht melancholischen Musik. Warum nicht sowas als Outro nehmen? Aber es würde einfach nicht zu diesem Gag am Ende passen. Deswegen dieser bekloppte Song am Ende.
Ja, damit hast du recht, ja. Es gibt Filme, die machen es halt wirklich genau richtig, ja. Also zum Beispiel, ich glaube, wir hatten drüber gesprochen, du findest Blair Witch Project, findest du gut, ne? Der hat dir gut gefallen. Erinnerst du dich an das Endlied, in Anführungsstrichen? Wenn der Film zu Ende ist und wir sehen ihn da in der Ecke stehen und ihr wird die Kamera aus der Hand gehauen, dann ist das Bild doch dann dunkel und dann beginnt der Endspann. Stell dir doch mal vor, der würde jetzt eine fröhliche Rockmusik kommen. Da würdest du doch im Strahl kotzen, oder?
Nee, da kommen wirklich bloß so sphärische Klänge fast.
Richtig.
Bei dem Abspann bei Blair Witch. Aber genau halt auch für das Ende korrekt eingesetzt. Auch Sinister endet genau auf diese, endet mit einer fantastischen, also manch einer, dem löst das so viel Unwohlsein aus, habe ich mal gehört, dass man davon, also ich habe einen Kumpel, der kommt nicht auf dieses Sinister-Theme klar, wo man so ein bisschen diese Brandlöcher hört und diese Filmrolle, wie sie sich immer noch dreht. Yeah. Gruß an Daniel an der Stelle, falls du das hörst. Der kommt darauf nicht klar. Der findet die Musik von Sinister ist ganz, ganz schlimm, aber so unangenehm, wie es für so einen Horrorfilm wie Sinister nun mal einfach sein muss.
Richtig, und ist auch von dem Komponisten, von dem besten Komponisten, wenn es um Horrorfilmmusik geht, Christopher Young. Der macht einfach die beste Musik, da scheißt du dich ein.
Der hat auch von Blackphone wieder übernommen, ne? Ich meine, dass der Score
ziemlich ähnlich war. Ja.
Ich glaube, der Regisseur bei Blackphone und bei Sinister ist der gleiche.
Genau.
Aber da sieht man mal wieder, jeder greift mal ins Klo, ne? Also Sinister ist fantastisch, Blackphone ist der größte Müll, den es gibt, finde ich.
Oh, den habe ich ausgemacht. Den habe ich damals geguckt, weil jeder so begeistert war. Und ich habe den nach vielleicht 20 Minuten ausgemacht. Der hat mich ja gar nicht gecatcht.
Also ich habe dem Film eine Stunde gegeben und dachte dann aber wirklich, nö, ich gucke den jetzt nicht zu Ende. Ich finde den bekloppt. Also ich fand den null ansprechend. Also
ging mir ganz genauso.
Aber ich muss mal sagen, einer meiner absoluten Lieblingsfilme hatte das damals genauso. Ich habe mich nur nicht darauf einstellen können, dass ich da gerade einen Comicfilm sehe. Sin City ist insgesamt einer meiner liebsten Filme überhaupt. Und den mochte ich am Anfang überhaupt nicht. Den habe ich 3 oder 4 Mal ausgemacht. Ich war halt bloß irgendwann unglaublich von der Art, wie er gemacht ist, beeindruckt. Aber ja, darum soll es nicht gehen. Es gibt halt Horrorfilme. Es gibt ganz, ganz wenige Horror- oder Thriller-Filme, die wirklich ein gutes Ende haben.
Hm.
Und da würde ich jetzt bei Green Room nicht zu streng sein. Das ist halt nicht besonders innovativ, was da gemacht wurde, aber es ist jetzt auch nicht das Allerschlimmste. Ich habe deutlich schlimmere Enden in Horrorfilmen gesehen.
Ja, also um nochmal kurz auf die Musik zu kommen, weißt du, es gibt halt Filme, die machen es genau richtig, wie zum Beispiel, jetzt gerade habe ich es gerade gesagt, ne, Blair Witch Project hat das einfach richtig gemacht, am Ende nur diese Klänge zu haben, die so gruselige Atmosphäre halt, als würdest du halt irgendwelche dumpfen Geräusche hören im Wald, weit entfernt. Richtig, richtig toll gemacht, ja. Dann The Descent zum Beispiel endet auch mit genau der gleichen Musik, die sowieso die ganze Zeit im Film ist, ruhig, leicht melancholisch, weil du ja auch gerade zugeguckt hast, wie diese 5 Frauen gestorben sind, weißt du? Das kannst du ja nicht mit einer Happy Musik beenden. Und auch Eden Lake ist ja auch so ein Beispiel dafür. Das sind halt britische Filme, die machen es halt richtig. Der Film ist zu Ende, das, was du siehst, ist furchtbar und die Musik begleitet dich am Ende auch noch und du denkst dir, alter Schwede, was ist hier passiert? Und scheiß Musik holt dich halt einfach raus. Das schlimmste Beispiel, und da könnte ich heute noch durchdrehen, ist die Erstverfilmung von Friedhof der Kuscheltiere. Ja, ich meine, dieses letzte Bild, wenn er da am Boden ist und macht Solitär, glaube ich, mit sich selbst und seine tote Frau kommt wieder reingelaufen und du siehst, wie sie völlig zurechtgemacht, oh, das ist ja ekelhaft, wie ihr das Blut aus dem Auge läuft, weißt du, so literweise gefühlt. Und dann siehst du, sie nimmt die Schere, sticht ihn ab und dann endet das mit Happy Musik, weißt du, mit diesem I don't want to be buried in a pet cemetery. Oh Gott, wie kann man einen solchen Film so beenden? Es ist Gotteslästerung, weißt du.
Ja, aber da siehst du dann wieder, dass die Director ihre Filme auch, also die nehmen den halt über die 1,50 Laufzeit oder die Filme haben, die nehmen den da irgendwie schon ernst. Aber am Ende, bei so einem Abspann, sagen sie dir dann auch wieder, hey Leute, es ist nur ein Film. Ja,
ja, das stimmt so, schon. Ja,
die
stimmt.
Wollen damit wahrscheinlich ein bisschen, also gerade in den 80ern haben sie mit so einem Quatsch viel rumgemacht, so, die wollen dann wahrscheinlich ein bisschen das Trauma wieder deeskalieren lassen oder ich weiß nicht genau, was so ein Quatsch soll.
Und der Film hat für viele Traumata gesorgt, ne? Also gerade Friedhof der Kuscheltiere, ja. Heute nicht mehr, aber Mensch, was die Schwester Zelda, weißt du, hinten, was wie vielen Menschen hat die Albträume verursacht, ne? Mein damaliger bester Freund, Christian, das war für ihn ein Desaster. Der konnte monatelang nicht pennen. Der hatte immer Zelda vor Augen. Und einmal fand ich es lustig, dass ich ihn mal abends angerufen habe. Damals in den 90er. Da ging der dran, kurz bevor er ins Bett ist. Und habe ich dann den Film angemacht. Und dann kam am Telefon dann, Rachel, kam dann. Ich habe das für einen lustigen Spaß gehalten, er nicht.
Oh.
Schon böse, oder?
Ja, es gibt unfassbar schlimme Sachen, die sich Menschen da antun. Also meine Frau erschreckt mich gerne, obwohl sie weiß, dass ich dann totales Tourette bekomme. Also wenn ich mich zu Tode erschrecke, ist das wirklich so. In dem Moment, also ich fange an zu hopsen und erschrecke mich so doll und ich sag dann noch ganz, ganz schlimme Sachen zu dem Menschen, der mir eigentlich vielleicht viel bedeutet. Ne?
Das ist dann so instinktiv dann, ja? Also kommt ja so automatisch raus.
Da kam dann sowas wie so, also ich sag's jetzt mal ich versuche das jetzt schön auszudrücken, ich sag dann so, du gottverdammte Prostituierte, was fällt dir ein? So ungefähr habe ich das gesagt, bloß noch viel vulgärer, ne?
Ja, okay, alles klar.
Aber das ist mir auch neulich auf der Arbeit passiert. Ich habe da so gearbeitet, so mit einem lauten Gerät und so, Kopfhörer auf, und jemand tippte mir von hinten auf die Schulter. Und ich habe, weißt du, was ich in dem Moment gerade gehört habe? Let's Talk About Horror, den Podcast, und ich habe mir die Folge über Eden Lake angehört. Ich war voll drin, ne? Ich habe ja ich liebe ja Eden Lake und habe mir die Folge gerade angehört gehabt.
Okay.
Und da waren auch ein paar Infos drin, die ich tatsächlich nicht über den Film wusste. Und ich war voll im Thema. Ich bin da mit meinem Laubbläser gerade am Gange und ich schiebe das Laub vor mir her und von hinten tippte mir eine Arbeitskollegin auf die Schulter und ich habe gesagt, Mann, bist du eigentlich völlig bekloppt? Und ich fange an, die anzuschreien, die guckt mich an, die Unterlippe hat schon fast gebibbert und habe ich gesagt, tut mir leid. Mach das nie wieder.
Du bist halt schreckhaft. Ja, ich bin halt schreckhaft, musst du sagen.
Also bei Filmen geht's. Also ich komm auf Horrorfilme jeglicher Art klar. Aber so im richtigen Leben, wenn mich da irgendwas erschreckt, ich weiß auch nicht, was da los ist, aber da verliere ich meinen Shit.
Weißt du, wer auch so ist? Mein Vater, ne? Ich habe das schon mal in einer anderen Folge erwähnt irgendwann, aber ich muss es kurz loswerden. Weißt du, mein Vater hat es immer so gemacht, der hatte sich wirklich das Büro mit vielen Boxen immer in jeder Ecke eine große Bose-Box so um den Dreh, ne? Weil eine Box, zwei Boxen reichen nicht, es müssen 4 Boxen sein. So, und sein Büro und sein Schreibtisch in der Mitte des Raums, aber mit dem Rücken zur Tür. Aber auch auf der anderen Seite des Raumes, ja. So, und dann hat er dann die Musik an, natürlich so laut, dass du überhaupt, also, dass er einen nicht hören kann. Und wenn meine Mutter dann sagte, holst du mal Papa zum Essen hoch, bitte, dann habe ich immer schon kotzen können, weil ich wusste, es gibt gleich Stress. Ich gehe nach unten und ich rufe dann, Vater, Vater, er ist da am Tippen und am Gucken in Ordner. Und ich sage, Vater, Er reagiert nicht. Und dann irgendwann gehe ich dann hin und dann konnte ich machen, was ich will, angetippt oder auch dann, weißt du, in einem großen Bogen von der anderen Seite gekommen, damit er mich aus dem Augenwinkel sieht. Egal was, der hätte fast die Tastatur immer vom Tisch geschmissen, vor Schreck. Und ich habe natürlich immer einen Anpfiff bekommen, ne? Und weißt du, was sollte man denn tun? Wie sollte man denn auf sich aufmerksam machen, wenn er dann selber doch dafür sorgt, dass man unmöglich ihn erreichen kann? Weißt du, und irgendwann habe ich es dann so gemacht und das war dann wirklich die perfekte Idee. Ich habe einfach das Licht ausgemacht im Raum, weil dann hat er natürlich automatisch sich umgedreht und dann konnte man ihm ja deuten oder sagen, wenn er leise gemacht hat, es gibt Essen. Das war dann das, was dann wirklich funktioniert hat. Sonst war alles für die Katz. Der hat sich so erschrocken immer. Da hast du das Gefühl gehabt, der fällt dir tot um. So ist der zusammengezuckt, ne?
Das ist aber schon witzig. Also ich fühle das mit deinem Vater. Also wenn ich die Erlaubnis hätte, zu Hause so laut Musik zu hören, würde ich das natürlich den ganzen Tag machen. Aber ich habe viel Kopfhörer auf halt, ne? Und da regt sich meine Frau schon immer drüber auf. Die sagt zu meinem Kopfhörern immer, hier deine Geliebte. Also
deine Geliebte.
Ich höre viel Podcast und Musik am Tage und so. Ich muss immer irgendwas auf den Ohren haben, um mich abzulenken von allen möglichen Alltagsgeschichten und so. Für mich sind Medien unfassbar wichtig.
Ja.
Und wo du dann bei uns zu Gast warst, habe ich mir dann halt auch ein paar Folgen Let's Talk About Horror geklinkt und habe da auch noch etliche auf meiner Liste, die ich noch durchhören möchte.
Ja.
Aber gerade die über Sinister und Ian Lake habe ich mir gleich zu Anfang geballert, weil das so mit meiner Lieblingshorrorfilme sind mitunter.
Ja, Sinister mit Dennis und Eden Lake mit Stefan. Ich habe gerade überlegt, ob ich das noch alles zusammenbekomme. Es hat mal jemand zu mir gesagt, das ist erstaunlich, dass du so viele Folgen hast mittlerweile. Es sind 210 jetzt gerade. Und Du kannst noch genau immer noch sagen, mit wem du was aufgenommen hast. Selbst wenn eine Folge 2 Jahre oder 2,5 Jahre her ist. Deswegen habe ich jetzt gerade so überlegt. Ich habe auch nicht gespickt, ganz ehrlich, aber ich bin noch dahinter gekommen. Ich kann dir nur nicht mehr sagen, welches Special ich mit jedem aufgenommen habe. Also da bin ich wirklich raus. Ne? Also wenn du mich jetzt, oder Horror Talks, die von früher gerade, die. Ja, also da kriege ich das tatsächlich nicht mehr hin. Aber die Filmfolgen würde ich, glaube ich, behaupten, alles noch zu wissen.
Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Das ist ja das Interessante an deinem Podcast, dass du jedes Mal einen anderen Gast hast. Man hat immer seine Portion Alex auf jeden Fall.
Ja, genau.
Aber man hat jedes Mal halt jemand anders, was für die Zuschauer ja auch schön ist, also für die Zuhörer schön ist. Ich sag mal, wenn die dann sagen, ach, das war aber jetzt ein ganz besonders angenehmer, der hat voll meinem Metier entsprochen und der kommt dann wieder zum Beispiel, das ist ja dann umso besser für die, deine Zuhörerschaft.
Das ist richtig, genau. Und andersherum, sollte mal jemand mitgemacht haben, wo jemand sagt, ja gut, der oder die hat mir jetzt nicht ganz so gefallen, dann ist es halt nicht gleich so, dass der Podcast komplett abgeschrieben ist, sondern Man kann dann eben die nächste Folge hören und dann ist es halt wieder jemand, den oder die man mag. Ne? Und das ist halt der im Gegensatz zu anderen Podcasts. Du, ich habe auch schon in welche reingehört, die mich interessiert haben und da waren die dann auch oft zu zweit. Die eine, die redet eigentlich nur konstant wirklich sinnvollen Kram und der andere redet eine Scheiße die ganze Zeit, dass man denkt, das kann ich mir nicht anhören. Ja, halt doch mal das Maul oder hör auf zu unterbrechen. Und geh raus. Ich habe so einen True Crime Podcast mal angefangen und sie, irgendwie Gerichtsreporterin, redet nur Daten und Fakten und was sie da erzählt und bekommt als nur eine Grütze reingeworfen von diesem Blödmann, wo ich mir sagte, es tut mir leid, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann den Typen nicht ertragen. Weißt du, also nicht seine Stimme, er mag ja vielleicht in Ordnung sein, er soll halt nur keine Scheiße reden. Ne? Das wäre halt schön.
Ja, das kenne ich aber. Ich kenne solche Podcast-Formate auch, wo du halt, wo da so eine extreme Inbalance stattfindet. Du hast eine Figur, die du so extrem sympathisch fandest und die andere eben nicht so. Und da hast du immer Schwierigkeiten, höre ich das nun weiter oder nicht? Muss dann jeder für sich selber wissen. Aber du scheinst dein Ding ja ganz gut zu machen. 210 Folgen ist eine beachtliche Zahl jetzt schon. Und du, mal gucken, wenn du bei 1000 ankommst. Das wird auf jeden Fall eine gute Portion Arbeit sein, ne?
Ja, da habe ich noch ein bisschen vor mir, ja. Aber es ist halt einfach so, weil ja auch im Monat 8 Folgen erscheinen. Ich meine, das muss ich mir vorstellen. Schon,
bei uns erscheinen im Monat 2 Folgen. Also du bist da deutlich, deutlich krasser drauf als wir.
Das ist schon heftig, ja. Aber ich mache es halt wirklich gern und ich finde es ja halt auch einfach toll. Ich meine, ich war jetzt bei Spotify vorgestern Platz 17 in den Charts, ja, bei TV und Kino. Das ist wirklich so die beste Platzierung ever jetzt gewesen und da war ich natürlich sehr baff, aber es zeigt mir halt natürlich auch, dass die Leute gern hören und dass es halt einfach unterhält, ne? Und das ist natürlich dann Boost und Motivation weiterzumachen, logischerweise. Ne? Würde jetzt kein Mensch hören, dann würde ich halt irgendwann sagen, ich mach's halt einfach nicht mehr.
Wir haben jetzt gerade vor kurzem festgestellt, dass Twitch gerade unser größtes Ding ist eigentlich. Und dass wir darauf zum Beispiel das meiste Augenmerk legen sollten, dort immer präsent zu sein. Aber diese Folgen, die lassen wir dann halt in dem Tempo. Ne? Wir würden das auch anders momentan gar nicht hinkriegen, weil du musst immer drei Seelen zusammenführen, manchmal sogar noch mit Gast. Das kann bei unseren Arbeiten und Schichten, das kann manchmal ganz schön kompliziert werden, überhaupt eine Folge zustande zu kriegen in dieser Zeit. Und jetzt hatten wir halt Glück, jetzt hatten wir mal richtig reingehauen und hatten vier Folgen einfach so rumliegen noch und konnten jetzt hintereinander veröffentlichen, ohne dass wir überhaupt aufnehmen mussten. Das ist auch sehr angenehm.
Ja. Ja gut, du, da haben wir auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch geführt. Ich hoffe, dir hat dein erstes Mal hier gefallen.
Da wollte ich gerade drauf zukommen. Es wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Mir hat das nämlich sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich bin jederzeit wieder dein Mann.
Ja, super. Also es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass es geklappt hat. Ich weiß noch, als du reserviert hast, dachte ich mir, oh mein Gott, 16.04., das ist ja noch ewig hin. Aber gut, es ist jetzt plötzlich soweit. Ich meine, die Zeit, die rennt ja so unfassbar flott, ne? Also du kannst ja gar nicht gucken. Und ich denke, dass wir dann wieder eher hier zusammen zusammensitzen werden, als uns lieb ist, also so schnell von der Zeit, meine ich, weil die so schnell rennt, ne? Dann sagen wir schon, Mann, ist wieder die Zeit gerannt, ne? Werden wir dann wieder
sagen. Ja, ja. Ja, ich musste so weit im Voraus nehmen, ich habe halt auch viele Verpflichtungen gegenüber Radio Raccoon und Familie und Frau, du kennst das.
Ja, ich kenne das, ne? Ich weiß Bescheid. Erzählst du mir nichts Neues. Okay, Chris, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Es hat mir gut gefallen und ich komme wieder auf dich zu für unsere nächste Aufnahme und ich hoffe, du hattest auch deinen Spaß.
Sehr, sehr gerne. Also nochmal vielen, vielen Dank und Leute, wenn ihr, also erstmal sowieso vielen, vielen Dank, dass ihr Let's Talk About Horror hört und wenn ihr noch mehr von mir oder von unserem Projekt Radio Raccoon sehen wollt, Alex hat gesagt, er haut unsere gemeinsame Folge nochmal in die Shownotes rein.
Genau.
Auf Spotify und so. Und wenn ihr euch für Resident Evil und Horror-Content interessiert, könnt ihr auch gerne mal bei Radio Raccoon vorbeischauen. Wird uns sehr freuen. Ne?
Das denke ich doch mit Sicherheit, dass ja auch einige Computerspiele-Fans dabei sein werden.
Sehr, sehr schön. Danke für die Einladung, Alex. Und bis bald dann. Ne?
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.